So, zu unserem heutigen Thema, die Frau im Kapitalismus im 21. Jahrhundert. Es ist ja auffällig, dass dieses Thema nicht erledigt ist, obwohl die rechtliche Gleichstellung schon ein paar Jahrzehnte alt ist und auch sehr komplett, da kann man nicht mehr viel mehr reinbringen an rechtlicher Gleichstellung. Obwohl es Frauenförderung gibt, obwohl inzwischen die jungen Frauen in den Gymnasien die Mehrheit stellen und die besseren Schüler dazu und in vielen Studiengängen ebenfalls. Nach der Seite der staatsrechtlichen oder staatlichen Förderung ist eigentlich nichts mehr offen. Und dennoch gibt es nach wie vor Grund zum Klagen darüber, über Sachen, die als Diskriminierung benannt werden und die betreffen, dass die Lücke der Bezahlung über die ganze Berufswelt hinweg, über alle Hierarchieebenen hinweg verdienen die Frauen im Durchschnitt 20%, nach wie vor 20% weniger, ungefähr 20% weniger als die Männer. Es gibt nach wie vor die Frauenberufe, auf die die Frauen festgelegt sind. Und das dritte Unterthema, das ich dann auch behandeln will, ist das, was man eben als sexuelle Unterdrückung bezeichnet. Übergriffigkeit der Männerwelt gegen Frauen. Die ganze rechtliche Gleichstellung nützt also offenbar wenig zur Beseitigung dieser Phänomene, die da beklagt werden. Offensichtlich trennt sich die öffentliche Moral, was als gültig anerkannt ist, und die Praxis an dieser Stelle ziemlich. Es gibt niemanden im Land, der sagt, Frauen gehören schlechter bezahlt. Man kann im Bundestag eine Resolution machen, die sollen gleich bezahlt werden und man kriegt riesige Mehrheiten dafür, dass das so sein soll. In der Sache ändert sich wenig. Die Kritikerinnen an dieser Rolle der Frau, die durch diese drei Diskriminierungen jetzt mal gekennzeichnet ist, die Kritikerinnen dieser Rolle der Frau führen das, was sie da beklagen, auf Vorurteile zurück, die die Männerwelt gegen sie hat, sowie auf veraltete patriarchalische Sitten, die immer noch gelten. Auch das Argument veraltete Rollenbilder der Geschlechter kursiert. Und wenn sie dann da Vorurteile anklagen, dann denken sie bei Vorurteilen natürlich an falsche Urteile, die sind verkehrt. Und es ist ja auch gar nicht zu leugnen, dass das Vorurteil, Frauen wären weniger leistungsfähig als Männer, meinetwegen, dass das wirklich ein Unsinn ist. Auch mal ganz extrem ist, wenn Vergewaltiger sagen, Frauen wollen sie ja sowieso, fällt auch unter Vorurteile, die sicher verkehrte Urteile sind. Nur, man erwischt die Sache unzureichend, wenn man sich einfach an die Verkehrtheit dieser Vorurteile hält. Ja, es soll gar nicht bestritten werden, dass die gibt und dass die Gewicht haben. Wenn man sich an die Verkehrtheit dieser Vorurteile hält, denn eins ist dagegen schon in Erinnerung zu bringen, Vorurteile, die nach tausend und tausend Widerlegungen immer noch hartnäckig sich halten, haben Gründe. Da ist mehr dahinter als bloß eine irrige Meinung. Um dieses mehr dahinter ist es heute zu tun. Nochmal anders. Es wird gegen dasselbe Gedanke an dem Stichwort Sitten. Es wird gegen patriarchalische, veraltete, nicht mehr in die heutige Zeit passende Sitten und Gewohnheiten polemisiert. Und mit dem eigenen Protest meint man und will man, die Sitten schon ein Stück weit verändert haben, indem man eben in die Diskussion über was gehört sich eingreift. Die ganze Vorstellung, Sitten wären sowas, was freie Subjekte untereinander aushandeln, und wenn irgendein Teil dieser Subjekte der Meinung ist, das Ausgehandelte schmeckt ihnen nicht mehr, dann greifen sie mit ihren Forderungen und Argumenten ein und dann vereinbart man neue Sitten. Auch das widerspricht dem Umstand der Hartnäckigkeit dieser Sitten hierzulande. Sitten sind was anderes, was viel Festeres, als einfach Vereinbarungen in einer quasi moralischen Community. Das ist es auch, worum es heute gehen soll. Was sind die Gründe der Vorurteile, was sind die Gründe der Sitten? Die als Dokumente und dann auch als Ursachen der schlechten Behandlung der Frauen beklagt werden. Nochmal ganz andere Wendung zum Einstieg. Im Grund kommt die ganz aktuelle Befassung mit dem Thema daher, dass wir mit Feministinnen, auch sehr linken Feministinnen, eine Kontroverse haben. Uns wird der Vorwurf gemacht, wir würden quasi mit unserer Vorliebe für die Klassenfrage alles dem kapitalistischen Hauptwiderspruch subsumieren und die Frauenfrage, die Diskriminierung der Frauen als einen Nebenwiderspruch gering handeln. Die Diskriminierung der Frau hätte eigene Gründe und eigene üble Ursachen und die müssten für sich angegangen werden und das könnte man, solle man nicht auf die Klassenfrage reduzieren. Jetzt möchte ich sagen, was ich heute probiere, ist, haargenau das zu machen. Haargenau um den Beweis ist es mir jetzt zu tun, zeigen, inwiefern das, was die Frauen als Frauenfrage kennen, als spezielle Schlechtbehandlung ihres Geschlechts, dass das Wirkung der kapitalistischen Rollen ist, die die Menschen hierzulande halt spielen. Und vielleicht ist es noch ein bisschen anders, als Sie sich denken, wenn man jetzt diese Ankündigung so hinsagt. Wir haben es ja nicht nur zu tun mit den Diktaten oder Ansprüchen, die die Wirtschaft an den Menschen stellt, sondern wir haben es immer zu tun mit Menschen, die mit diesen Lebensumständen umgehen und fertig werden wollen und denen ein gelungenes Leben abbringen wollen. Und die Ekelhaftigkeiten kommen nicht nur aus dem Kapital rein ökonomisch, sondern was an ekelhaft speziell, wenn man an die Abteilung Übergriffigkeit denkt, also an das schlechte Benehmen der Männer. Die haben ihre Gründe, dass kein Unternehmer, kein Staat hat ihnen das befohlen oder auch nur erlaubt. Das sind Wirkungen dessen, wie man in dieser Welt mit den Anforderungen zurechtkommen und dabei ein erfolgreiches Leben führen will. Das ist die These. Da kommen wir jetzt dann später dazu. Die drei Felder habe ich schon benannt. Um die es gehen will, das ist auch im Wesentlichen die Gliederung. Auch schön englisch, Gender Pay Gap, Frauenberufe, da kenne ich kein englisches Wort, und das dritte ist eben diese Kultur der Übergriffigkeit. Ich fange mal mit dem ersten an. Das erste war schon benannt, Frauen verdienen generell und über die ganze Hierarchie der Berufswelt hinweg weniger. 20% ist so die grobe Messlatte. Das wird auch differenziert und so weiter, muss uns jetzt alles nicht interessieren. Das wird kritisiert von der feministischen Bewegung und zwar eindeutig als eine Ungerechtigkeit, die der Logik der Konkurrenz eigentlich widerspricht. Man fasst es auf als eine Verletzung des Prinzips gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit. Und man ist der Meinung, das wäre doch ein gutes Prinzip. Ich sage mal, da wird schon im Namen eines sehr affirmativen Ideals von Konkurrenzkritik geführt. Affirmativ, also bejahend, unkritisch. Affirmativ ist es ideal, weil es ja die ganze Leistungskonkurrenz akzeptiert und stehen lässt, dass der Mensch sich in dieser Welt seinen Platz erobert durch Leistung und dass natürlich jeder, der einen halbwegs guten Platz erobert hat, viele hinter sich gelassen hat, die nicht annähernd so weit kommen, dass sich das ganze Leben daran entscheidet, ob man es an dieser Konkurrenz weiterbringt oder nicht weit. Alles das ist gegessen und eingekauft und nicht das Problem. Wenn man gleiche Bezahlung für Männer fordert und das für den Maßstab der Gerechtigkeit hält. Zweitens, das ist aber vielleicht noch viel gewichtiger, ist es ein sehr affirmatives Ideal der Konkurrenz. Ideal soll jetzt heißen, eine Vorstellung, wie es dazugeht, die einfach nicht stimmt. So geht es in der Welt der Wirtschaft nicht zu, dass Leistung geschätzt, bemessen und dann der eingeschätzten Leistung entsprechend Entgelt bezahlt wird. Das ist jetzt der Einstieg in die Überlegung, wie geht es denn zu? Und da ist eine ganze Weile die Frau überhaupt nicht Thema. Denn die ganze Berufswelt ist organisiert und fertig, ganz unabhängig vom Unterschied der Geschlechter. Da gibt es eine Hierarchie mit relativ gut bezahlten, aber relativ weniger Berufen oben und sehr weit oben und sehr vielen in der Mitte und vielleicht noch mehr weiter unten und die sind ziemlich schlecht bezahlt. Wie bestimmt sich die Bezahlung? Na, die Bezahlung bestimmt sich erstmal aus dem Interesse dessen, der zahlt. Und das ist der Unternehmer. Und der hat ein einfaches Prinzip. Er will einen Gewinn machen mit den Diensten, die er sich einkauft. Und dabei bezahlt er ganz grundsätzlich immer nur und genauso viel, wie er zahlen muss, damit er die Leute kriegt, die er braucht. Das heißt dann schon, Leute, die leicht zu ersetzen sind und leicht zu finden sind, kriegen wenig bezahlt. Mehr bezahlt wird, wo spezielle Kenntnisse gefordert sind, oder aber, und vielleicht ist das noch viel gewichtiger, wo ein Vorgesetzter auf die anderen Mitarbeiter aufpasst, dass sie auch im Sinne des Arbeitgebers funktionieren. Vorgesetzte kriegen mehr bezahlt. Das heißt jetzt was, nämlich, wenn das Prinzip der Bezahlung ist, Leute, die man leicht findet und ersetzen kann, kriegen wenig, dann ist jede Vorstellung dessen, dass die Leistung und die Bezahlung einen Zusammenhang hätten, einfach fehl am Platz. Es ist nicht so, dass wer mehr bezahlt kriegt, mehr geleistet hat. Es ist nicht so, dass die Frau an der Ladenkasse weniger arbeitet oder weniger angestrengt arbeitet als jemand, der als Akademiker wunder was verdient. Und danach richtet sich auch niemand. Das Grundprinzip ist, man zahlt so wenig, wie nötig ist, um die Leute zu kriegen. Und daran scheidet sich die Berufswelt. In diesem Prinzip sind Männer wie Frauen gleichermaßen unterworfen. Wenn jetzt Frauen an diesem Prinzip um ungefähr 20% schlechter abschneiden, dann hat es seinen Grund einfach, klingt tautologisch, ist es auch irgendwo, einfach darin, dass man sie billiger kriegt. Man darf da nicht suchen wollen, was fehlt an denen, was machen die verkehrt oder irgend sowas, sondern die kriegt man billiger fertig. Und warum man die billiger kriegt, das hat Gründe, die mit ihrer Biologie eigentlich gar nichts zu tun haben. Sondern da nutzt, warum man Frauen billiger kriegt, da nutzt die Geschäftswelt eine andere Institution der bürgerlichen Gesellschaft aus, für deren Entstehen und Ausgestaltung, für deren Verfassung die kapitalistische Berufswelt selber eigentlich sehr verantwortlich ist. Da ist sie selber der Grund dafür. Gemeint ist die Ehe. Ausgenutzt wird die Arbeitsteilung in der Ehe. Da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Zu der kapitalistischen Rechnung mit der Arbeit gehört, dass man, das war die Rede, ja, so wenig bezahlt wie nötig, oder so viel bezahlt wie nötig, muss man natürlich sagen, und auf der anderen Seite so viel Leistung verlangt, wie man kriegen kann. Das schließt ein, dass die Unternehmen die Menschen für das Geld, was sie bezahlen, im Grunde den größten Teil des wachen Tages beanspruchen. Was sie bezahlen, da war ja jetzt schon die Rede davon, hat nicht den Maßstab dessen, dass man davon ein Leben bezahlen können muss, dass man einen ordentlichen Lebensunterhalt rauskriegt, sondern es hat den genannten Maßstab. Ob die Leute mit dem verdienten Geld ein gutes Leben hinkriegen und ob sie in der verbliebenen freien Zeit, die den kleineren Teil des Tages ausmacht, ob sie in der ihr Leben unterbringen, ist ihr Problem. Geht die Arbeitgeber nichts an. Und das heißt für die Leute schon was. Wer den ganzen Tag arbeitet, ist damit konfrontiert, dass alle notwendigen Arbeiten des sonstigen Lebens, sich ernähren, sich kleiden, den wo man wohnt, reinhalten, weiß nicht, ich will die Aufzählung legen, keinen Wert auf die Vollständigkeit der Aufzählung. Aber man weiß schon was. Alle Arbeiten, die ansonsten anfallen, um den Alltag zu organisieren, müssen die Leute in der verbliebenen Zeit unterbringen und irgendwann wollen sie ja auch noch leben. Also irgendwann mal genießen, was davon haben. Diesen Widerspruch kriegen sie zu spüren und mit diesem Widerspruch muss jeder umgehen. Und mit ihm geht die allergrößte Mehrheit der Bevölkerung in der Weise um, dass zwei Menschen in der Regel verschiedenen Geschlechts sich zusammentun, um den Widerspruch von Erwerbsarbeit und den notwendigen sonstigen Arbeiten irgendwie abzuwickeln. Sie teilen sich das verdiente Geld und sie verteilen sich die Nichtberufsarbeit. Wie sie sich die teilen, ist im Prinzip egal. Da sind sie auch frei. Und da können moderne Ehen, die eh der Meinung sind, dass die Frau eben am Haus und Herd nicht richtig aufgehoben ist, und das ist heute fast jeder. Die teilen sich die Arbeit anders, als es ihre Großväter getan haben. Nur, und das können sie auch machen, nur, sobald Kinder im Spiel sind, und viele Leute wollen ja Kinder haben, und haben dann auch welche und dann haben sie sie aufzuziehen. Sobald Kinder im Spiel sind, ist die Fähigkeit, sich die Hausarbeit zu teilen und die Berufsarbeit zu teilen, total herausgefordert. Eigentlich geht es nicht mehr. Kinder haben nach der Seite des Geldes hin den Effekt, es muss mehr Geld in die Familienkasse. Also es muss sich auf die Karriere konzentriert werden. Man muss mehr reinwerfen in den Erwerb. Kinder haben gleichzeitig den genau entgegengesetzten Effekt. Man muss auf sie ein bisschen aufpassen. Man muss sie, was weiß ich, aufziehen, bespaßen und so weiter. Es gleichzeitig wird eine Konzentration auf die Karriere und eine Konzentration auf die Familienarbeit erforderlich. Und das führt dazu, dass in aller Regel, auch das ist nicht absolut notwendig und es gibt 10% der heutigen Familien, wo die Frau der Hauptverdiener ist. Aber in aller Regel teilen sich deswegen junge Ehepaare die Entscheidung, die Konzentration auf die Karriere, da Familie, zwischen Mann und Frau. Sie sind sogar der Meinung, das wollen sie nicht. Es ist aber praktisch die ökonomisch rationale Entscheidung. Denn wenn Männer schon mehr verdienen, dann ist es auch besser, dass der, der mehr verdient, sich mehr auf die Karriere konzentriert. Und so reproduziert sich eine hergekommene Entgeltunterscheidung immer wieder und glatt gegen die Meinung der Beteiligten, dass es richtig wäre. Diesen Unterschied, diese erzwungene Teilung der Arbeit in der Familie, die nutzen jetzt Unternehmen umgekehrt. Also, dass dieses Resultat ihrer eigenen Beanspruchung der Menschen und ihrer eigenen Bezahlung nutzen sie umgekehrt wieder für ihre Geschäfte aus. Frauen, die Mütter sind und nicht den ganzen Tag zur Verfügung stehen können, die die Arbeitszeiten in die Grenzen der Kindergartenöffnungszeiten reinbringen müssen und so weiter. Die Frauen bekommen ein Angebot. Ein Angebot, Teilzeitarbeit bei einer Bezahlung, die entsprechend niedrig ist. Und die Unternehmen können sich glatt darauf verlassen, dass genug Frauen es nötig haben, und dass sie sich selber so weit als Zuverdiener definieren und einschätzen, dass sie auch bereit sind, das Entgelt, das sie verdienen, nicht an dem Maßstab zu messen, ob das einen Lebensunterhalt abgibt. Diese Zuschreibung, ihr seid nicht vollständig zur Verfügung, dann machen wir euch für unsere Geschäfte genauso nützlich wie andere, indem wir euch eben Teilzeit anbieten und entsprechend bezahlen. Diese Zuschreibung klebt dann an den Berufen, an den Stellen. Man kann das ja auch noch richtig ausdrücken. Es findet im Sinn meiner vorherigen Erläuterung, nämlich, dass es doch keinen Zusammenhang zwischen Lohn und Entgelt gibt, sondern dass das Entgelt darüber entscheidet, wie wertvoll die Arbeit ist und nicht der Wert der Arbeit über das Entgelt entscheidet. Genau so geht es hier dann auch zu. Frauen, die dann wenig verdienen, kriegen mitgeteilt oder kriegen quasi den Hohn hinterher, ihre Arbeit wäre ja auch offenbar weniger wert. Ja, weil man sie weniger bezahlt, quasi schließt man darauf, also die feste Größe ist die Bezahlung. Und die abhängige Größe ist, was man bezahlt. Wenn man Leuten wenig bezahlen muss, dann ist ihre Arbeit offenbar wenig wert. Und dann verweisen die Unternehmer darauf, dass an den Ladenkassen ja auch nicht viel Kenntnisse verlangt sind oder an irgendwelchen stupiden Industriearbeitsplätzen. Und dass man auf diese und dass Frauen halt weniger Qualifikationen mitbringen. Das muss man wirklich sagen. Es ist rundum die Unwahrheit, denn es geht überhaupt nicht um die Qualifikationen, die die Frauen mitbringen, sondern es geht um die Qualifikationen, die die Unternehmer an den Arbeitsplätzen abrufen. Eine Frau, die höher qualifiziert ist, kriegt an der Ladenkasse auch kein anderes Entgelt. Also ist die Arbeit wenig wert, weil man sie schlecht bezahlen kann. Und so klebt dann die schlechte Bezahlung an dieser Sorte Arbeitsplätze. Und hat im Ergebnis den Effekt, dass alle Frauen quasi generalisiert für einen Malus an Verfügbarkeit gerade stehen müssen, dass die Mütter in den Jahren, wo sie wirklich Mütter sind und Kinder aufzuziehen haben, haben. Frauen, die an solchen Arbeitsplätzen dann sitzen, ganz unabhängig von der Frage, wie alt die Frau ist und ob überhaupt noch ein Kind in Sicht ist, oder ob eine Frau einfach darauf verzichtet, kriegen immer den Lohn, der zu dem Arbeitsplatz gehört. Und so, darüber wird auf sie die schlechte Bezahlung, die den Müttern als Müttern zugemutet wird, verallgemeinert. Da haben wir mal einen Grund für Vorurteile. Ja, das Vorurteil, Frauen leisten einfach weniger. Ja, erst werden sie in der Familie in diese Rolle gedrängt, weil Geld und Zeit für beide Partner zu wenig sind, dann müssen sie auch noch arbeiten, weil der Partner so wenig Geld, also weil die Männer schon so wenig verdienen, dass ein Einkommen für die Familie nicht reicht. Und dann kriegen sie mit dem nicht hundertprozentig zur Verfügung stehen können, einen Malus angehängt, der am Schluss dem ganzen Geschlecht anhängt. Mal das zweite Feld. Die Frauenarbeitsplätze. Es gibt einfach ganze Berufssparten, die sind Frauenberufe. An was ist gedacht? Sehr viel, was mit Kranken- und Altenpflege zu tun hat, Erziehung. Dann auch Sekretärinnen, Arzthelferinnen und so weiter. Das sind Berufe, die werden auch schlechter bezahlt als die Berufe in der Industrie und in der Regel schlechter bezahlt als die Berufe für Männer, obwohl natürlich auch da klar ist, wenn Männer dann Krankenpfleger sind, kriegen sie auch kein anderes Geld. Diese Berufe werden überwiegend von Frauen besetzt, nicht erst, weil sich sonst niemand dafür meldet, sondern weil, jedenfalls bis vor kurzem, die Arbeitgeber für diese Berufe ganz bewusst Frauen suchen und dabei den Standpunkt vertreten, Frauen wären für die besonders gut geeignet. Berufe, die die Hinwendung zum anderen Menschen betreffen, die den Dienst an anderen betreffen, bei der Sekretärin und bei der Arzthelferin ganz direkt die Bedienung des Chefs. Ihm die Arbeit erleichtern. Dienende, unterordnende Berufe, da wären die Frauen besonders geeignet. Und dann wird tatsächlich, wenn hier an dem Geschlecht eine Unterscheidung gemacht, also Geschlecht eine Unterscheidung für Berufsqualifikation gemacht wird, dann wird da eine Charaktereigenschaft behauptet, gesucht, verlangt, die ganz jenseits von formalen Qualifikationen ist. Also, wenn ein Unternehmen sagt, für diese Sorte Arbeit suche ich eine Frau, dann ist die Frage, welche Zeugnisse haben die? Welche Schulen haben sie durchlaufen, die Bewerber? Die ist offensichtlich bloß ein Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist, was für einen Charakter kann ich denn dort erwarten? Und das ist verräterisch. Das macht deutlich, dass Arbeiten für kapitalistische Arbeitgeber nicht einfach das Abwickeln objektiver Funktionen ist, sondern dass es da einen Charakter dafür braucht, dass es da einen, also bei speziellen Berufen ist es jetzt mal speziell bemerklich, ja, dass es da eine Bereitschaft zur willensmäßigen Unterordnung braucht. Und die wird gesucht und die wird den Frauen zugeschrieben als, naja, Frauen würden das offenbar mehr oder in höherem Maße mitbringen, als es die Männer tun. Es ist schon klar, woran die Personalbüros da anknüpfen. Sie knüpfen an die Rolle der Frau in der Familie und haben die Frechheit zu sagen, die Liebesdienste, die die Frauen in der Familie ihren Nächsten tun, na, die qualifizieren sie doch dazu, dass sie das dem Unternehmen auch tun. Im Unternehmen können und sollen sie nichts anders als so wie in der Familie, ja, sich hergeben, selbstlos sein, sich ein- und unterordnen. Das Irre ist, Unternehmen oder Personalbüros blamieren sich mit dieser Menschenkenntnis nicht. Ja, man muss nochmal sagen, das ist doch eigentlich eine Riesenfrechheit, der halben Menschheit zu sagen, du bist zum Dienen geschaffen. Und das Irre ist, sie blamieren sich damit nicht. Warum? Nicht, weil es stimmt oder weil sie recht hätten mit ihrer Zuschreibung, sondern weil sie die Macht haben, die Zuschreibung gültig zu machen. Schließlich entscheiden Sie über Karriere und Arbeitslosigkeit. Darüber, ob ein Bewerber den Job kriegt oder eben nicht. Und wenn Sie das dann als die Messlatte aufrichten, in diesem Job ist das verlangt, dann finden sich die Bewerber, die bestätigen, ja, dafür bin ich geeignet. Und es bleibt ja nicht bei der Heuchelei des Bewerbungsgesprächs im Sinn von, ja, da stellt sich ja jeder als quasi das Abziehbild des Berufs dar, für den er sich bewirbt. Ja, sonst kriegt man ja auch nicht den Job. Also insofern, klar, aber der Hammer ist, es bleibt ja nicht bei dieser heuchlerischen Selbstbewerbung. Sondern erstmal wird im Beruf, in der Praxis, genau diese Stellung ja wirklich abverlangt. Also muss sie auch gebracht werden. Und drittens, das ist überhaupt der große Schritt. Die Stellung wird ja nicht nur äußerlich und unwillig erbracht, sondern weil die Menschen in dieser Gesellschaft nicht einfach Knechte sind, sondern freie Privatsubjekte, denen es um sich geht. Deswegen erscheint ihnen jede Zumutung, die ihnen abverlangt wird, als eine Chance, was für sich zu tun. Ja, man kennt es aus anderen Berufsdingern. Man konnte in der Vergangenheit und kann es natürlich immer noch in den erlaubten Grenzen, man kann Menschen vergiften und sagen, es gibt einen Euro mehr in der Stunde. Und die Leute finden sich. Weil jede Zumutung, jede Beschädigung als Chance zum Geldverdienen auftritt, tritt eben auch die Zumutung, du bist zum Dienen geschaffen, als Chance zum Geldverdienen auf. Und dann wird tatsächlich, was in der Sache ökonomisch erzwungen ist, die Leute brauchen eine Arbeit, was ökonomisch erzwungen ist, von den Bewerbern frei ergriffen und zu der Aufgabe gemacht, die man bewältigen will. Und man bewältigt sie nicht nur überhaupt, sondern man affirmiert sie auch ein bisschen. Man hat ein positives Verhältnis zu dem, weil es ja das ist, womit man selber nicht nur sein Geld verdient, sondern immer auch quasi die Stellung als ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft. Ja, eine Krankenschwester oder ein Altenpfleger, kann ja auch ein Mann sein, ist ja egal. Die sind dann selber der Meinung, ja, die Zuwendung zum anderen Menschen liegt ihnen im Blut oder ist ihnen ein Anliegen. Sie sind selber ein bisschen stolz drauf, dass sie anderen Menschen dienen, obwohl sie in Wahrheit bloß dem Arbeitgeber dienen. Und wie es mit dem anderen Menschen ausschaut, das merkt man ja, wenn man schaut, wie es in der Altenpflege zugeht. Die haben ja gar nicht die Zeit, um sich um die Leute zu kümmern. Wirklich gedient wird nicht dem Bettlägerigen, sondern eben dem Auftraggeber, der das Geld bezahlt. Aber weil jede Zumutung als Chance daherkommt und ergriffen wird und weil die eigene Arbeit als Beitrag zu einem Gemeinschaftswerk aufgefasst wird, anstatt als erzwungener Dienst am Kapital, auf den man deswegen auch sein eigenes Recht in der Gemeinschaft wer zu sein, was darzustellen, sogar das Recht Ansprüche zu stellen, gegründet wird. Deswegen entwickelt man glatt auf die Rolle, die man ausübt, einen gewissen Stolz. Ja, ich mache das, ich kann das und darin habe ich meinen Wert. Das ist jetzt die zweite große Ecke, wo ich davon reden will. Jetzt haben wir mal einen Fall von Geschlechterrolle. Ja, sie wird nicht nur gefordert von Unternehmen, sie wird von den Bewerberinnen gebracht und dann auch gelebt. Und das macht die Festigkeit, die Hartnäckigkeit aus. Das macht den Grund aus, warum so leicht nicht Schluss gemacht werden kann mit den mit der Parole, diese Rollen sind doch veraltet, und dann ist man fertig damit. Man merkt übrigens, es wird ja von oben inzwischen, wird ja gegen diese Rollenbilder sogar, gekämpft ist vielleicht wirklich zu viel gesagt, aber man geht sie an. Der Staat, wo der Staat als Arbeitgeber auftritt in diesen Care-Berufen, da legt er Wert drauf, ab und zu mal auch Männer einzustellen, um diese Geschlechterrollen zu relativieren. Also von wegen, den Leuten werden immer veraltete Rollenbilder eingeblasen. Wenn man auf die Seite der Moralerziehung im Land schaut, ist es eher umgekehrt. Die alten Geschlechterrollen werden als verkehrt und veraltet und diskriminierend aufgefasst und kritisiert. Sie reproduzieren sich bloß dennoch. Also, wenn es Interesse gibt, dann würde ich jetzt mal eine Pause machen und wir ergreifen die Gelegenheit, über das bisher Gesagte zu sprechen. Was ich als anderen Teil, der braucht auch eine gewisse Zeit, aber auch nicht furchtbar lang, noch vorbereitet oder eben in der Absicht habe, ist die Sache mit der Kultur der Übergriffigkeit. Aber bleiben wir erstmal bei der ganzen Seite der Bezahlung und den Rollenbildern, die an der hängen und die, meine ich, verkehrt als Ursache der Bezahlung aufgefasst werden. Das sollte jetzt die Richtung sein. Nein, es ist die Kalkulation mit den Arbeitskräften und dann die Not mit der Beschränkung von Entgelt und Zeit umzugehen, die den Frauen diese Rollen aufzwingen. Ja.
Eine Frage. Du hast vorhin gesagt, dass das Problem, dass die Eheleute, also die Ehepartner, sich die Arbeit außerhalb der Arbeit teilen und den Gelderwerb teilen, und dass dabei meistens die Frauen diejenigen sind, die sich ums Heim. Das macht sie, das ist Gegenstand der Erpressung durch den Arbeitgeber.
Das nutzt er aus, ja. Das
nutzt er aus, ja. Und was ich jetzt nicht verstehe, ist, was du gesagt hast, das wird den anderen Frauen als Malus angehängt. Wird also quasi aufs ganze Geschlecht übertragen. Und wie das geht, habe ich nicht wirklich verstanden. Also was da die...
Die Übertragungswege sind.
Ja,
Infektionswege, ja. Ja. Naja, ich habe vorhin also einen benannt. Ne? Der eine ist, dass diese Geringerwertigkeit an den Arbeitsplätzen mal hängt. Also an den Ladenkassen in den Supermärkten. Ja, sitzen überwiegend Frauen. Wenn jetzt eine Frau nach der Zeit, wo sie Kinder gekriegt hat, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, wenn die wieder arbeiten geht und sich beim Supermarkt für die Kasse bewirbt, dann kriegt sie das Geld, das an der Kasse gezahlt wird. Ob sie jetzt eine Frau ist, die noch ein Kind kriegt oder ein Kind zu betreuen hat oder nicht, ist da vollkommen egal. Dann hängt an der Sorte Arbeitsplatz das Malus, das an den Müttern exekutiert wird und einfach auf alle ausgeweitet wird, die diesen Arbeitsplatz besetzen. Übrigens auch Männer, wenn sie diesen Arbeitsplatz besetzen. Eine andere Weise, wie diese Bezahlungslücke entsteht, ist einfach die, dass Unternehmen von ihren Beschäftigten einfach einen 100% Einsatz verlangen. Immer zu verfügbar sein. Es wird ja auch dann inzwischen beklagt, als sie müssten auch noch nach der Arbeitszeit am Handy erreichbar sein und so Zeug. Und auch 100% Einsatz. Und wenn dann eine Frau mal ein paar Jahre wegen Kindererziehung ausfällt, dann hat sie diese Karriereschritte nicht mitgemacht, die in der Zeit anfallen. Und dann ist sie automatisch weiter unten eingruppiert. Ja, es funktioniert ja in der Regel nicht so, dass Leute bei einer Tarifbezahlung nebeneinander Mann und Frau ganz verschiedenes Geld kriegen. So ist es ja in der Regel nicht. Sondern in der Regel ist es so, dass dann die Frauen einfach für andere Arbeitsplätze eingeteilt und dort natürlich auf dem niedrigeren Niveau, das man dem Arbeitsplatz zuweist, niedriger bezahlt werden. Und es waren jetzt zwei Weisen, wie diese Verallgemeinerung stattfindet.
Ich hatte da noch an was anderes gedacht, weil du ja ganz am Anfang, bevor du das also in der Einleitung von diesem Gedanken gesagt, darauf hingewiesen hast, der Unternehmer zahlt so viel für die Arbeit, wie er kriegen kann. Also es steht doch da voraus, dem steht doch voraus, dass oder da trifft den sein, möglichst wenig für die Arbeit, die ich brauche, zu zahlen, den steht gegenüber, hast du ja auch gesagt, die Frauen, die in dieser Privatarbeitsteilung gedrängt sind, sagen ja lieber weniger als gar nichts. Und dann könnte man da nicht sagen, oder ich weiß auch nicht, aber diese Kalkulation, das sind doch zwei, die sich gegenüberstehen. Da könnte man irgendwie doch auf die Idee kommen, als Frau, das lassen wir uns nicht bieten, dass wir uns billiger anbieten. Da muss doch auch noch was bei den Frauen passieren, dass die sich das bieten lassen. Und da meine ich, ist das vollständig damit geklärt, wie du vorher gesagt hast, die sind halt angewiesen auf mehr Geld, als das der Mann, der zweite, der Hauptverdiener verdient. Und deswegen lassen sie sich diese geringere, diese Unterscheidung bieten. Ist das die ganze Auskunft? Bin mir noch nicht ganz sicher. Oder? Weil es ist halt so, das klingt fast so, also irgendwie klingt es mir fast so wie, ja, wenn sie sich nicht bieten lassen würden, wenn sie mit Frauengewerkschaften rücken würden, oder ich weiß nicht.
Aber wenn sie sich nicht bieten lassen würden, dann wäre es auch nicht so.
Ja, ja, das war ja mein guter Gedanke.
Ja, ja. Sie sind angewiesen darauf, und so viele Jobs gibt es in der Regel auch nicht, die als Teilzeit angeboten werden. Das sind schon diese Sphären, Kassenkräfte, Erzieher und so weiter, das sind diese Sphären. Du kriegst nicht in jeder Firma einfach so einen Teilzeitjob.
Ich glaube, an der Stelle ist es wie überall im Kapitalismus. Wenn die Leute sich das nicht bieten lassen würden, dann hätte das auch nicht zu Ende. Klar. Aber es stimmt doch. Es stimmt doch, wie es erklärt worden ist, dass die Frage, wonach richtet sich eigentlich die Bezahlung und ihre Höhe, von welcher Seite her das erstmal bestimmt ist.
Das, also man kann sagen, Männer lassen sich ja auch bieten.
Ja, klar.
Das ist nicht spezifisch eine Frauenfrage. Wie würden sie sich bieten lassen in der Familie? Sondern der Partner lässt es sich ja auch
bieten. Das gibt da jetzt dann auch ein neues Gesetz. Die Gehälter müssen veröffentlicht werden, damit die Leute überhaupt wissen, was wird. In welchem Betrieb, wer kriegt wie viel Geld? Weil die Frauen wissen ja offenbar gar nicht, was ihre männlichen Kollegen bekommen. Und wenn sie es wüssten, würden es mehr verlangen, ist ja der Gedanke. Also wie du gesagt hast, wieso lassen sie sich das bieten? Aber ist ja Zirkelschluss zu sagen, wenn sie wüssten, was sie verlangen könnten, würden sie mehr verlangen und dann wäre das Problem gelöst. Ist ja nicht so. Sie haben die Notwendigkeit, dass sie zu verdienen. Und wenn sie sich als Frau nicht für eine Familie entscheiden, haben sie das Malus trotzdem, dass sie eine Frau sind, die ja Kinder kriegen könnte.
Ja, oder sie muss dem Arbeitgeber wirklich schwer beweisen, dass sie das Malus nicht hat. Ja, so ist es ja auch nicht. Es gibt ja Karrieren. Es gibt ja Frauen ganz weit oben in der Berufshierarchie, aber die müssen den Arbeitgebern wirklich schwer beweisen, dass sie 110%ig für den Job zur Verfügung stehen.
Männer sind.
Ja, dass sie, ja, und so weiter. Also mehr Notwendigkeit kann man auf dem Feld nicht, mehr Notwendigkeit als wie es gibt, kann man nicht verlangen. So absolut ist es alles nicht, ja. Schon der Satz, die Zahlen.
Ja. Da ist eine Voraussetzung für dieses, dass diese größere Erpressbarkeit zumindest in aller Regel auch zu einer fieseren, also zu einer wirkungsvolleren Erpressung führt. Die ist ja an verschiedenen Stellen auch, auch schon ausgeführt worden. Und die ist, und das passt, und dagegen ist eigentlich das, wir lehnen uns dagegen auf. Richtig, dagegen wäre es ein Stück Aufbegehren. Nämlich das, dass man gestellt in die Nöte, die man hat, in die Notwendigkeiten, an denen immerzu von dem Standpunkt her, die muss man bewältigen, privat, also will man es auch. Und privat dann entweder allein oder in aller Regel eben zu zweit. Solange die Leute daran festhalten, sind sie an dem in den Notwendigkeiten und in den Erpressungen die Gelegenheiten zu finden. Und an dem, wir müssen uns das einteilen, wir privat haben uns das jetzt zusammen vorgenommen, dass wir diese Arbeitsteilung zwischen Geldverdienen und häuslicher Reproduktion einteilen und der eine muss mehr arbeiten und der andere muss dann, der oder die, muss dann zwar auch arbeiten, aber muss nur weniger und das ist schon dann auch der Einstieg in das, man sucht nach Jobs irgendwie und misst sie gar nicht mehr an dem, dass sie das ganze Einkommen bringen müssen. Solange das der Ausgangspunkt ist, ist das der große Hebel, den die Arbeitgeber gegen die Leute geltend machen. Und das, was du sagst, sie könnten eine Gewerkschaft gründen, und sowas soll es ja auch glatt geben, Gewerkschaften, das wäre ja gerade der Übergang aus dem, man muss alles privat bewältigen, ganz allein oder zu zweit, aus dem wäre es der Schritt raus. Aber wie gesagt, diese Zumutungen als Anforderungen, sogar als Herausforderungen und dann als Gelegenheiten, sie zu bewältigen und sogar sich durch die Bewältigung auszuzeichnen, das ist damit unterstellt in diesem Übergang von aus der größeren Erpressbarkeit. Wie gesagt, in aller Regel wird es dann auch die vom Arbeitgeber her betrachtet erfolgreiche Erpressung.
Also was ich da erzählt habe, das erläutert, in welchen Lagen die Frauen sich auf Berufe bewerben oder Berufe suchen und aus welchen Lagen raus dieses Moment von der größeren Erpressbarkeit kommt. Dass das natürlich keine absolute Notwendigkeit ist, da war jetzt ja die Rede drüber, das ist klar, aber es ist offensichtlich die wirksame. Also es, wie gesagt, man muss sich das alles gar nicht gefallen lassen, aber dagegen anstehen, da merkt man schon übrigens, dann ist es gleich als Frau sehr schlecht. Das geht dann schon gleich wieder bloß als quasi Proletarier, als Arbeitnehmer. Gewerkschaft ist ja schon eine Geschichte, die schon sich vom Geschlecht völlig löst. Dann umgekehrt Probleme hat, wie sie die Geschlechtergeschichte dann wieder in die eigenen Gerechtigkeitsüberlegungen einbaut.
Ich finde, ja, die Gleichberechtigungsdiskussion, die geht immer in diese Richtung, wie weit wird die Frau zum Mann? Es wird nie diskutiert, die Bedürfnisse der Frau, dass die gleichberechtigt auch sind. Das ist meiner Meinung nach das Grundübel.
Ich weiß nicht, ich kenne die Diskussion so nicht. Wie weit wird die Frau zum Mann? Das gibt's als, das eigentlich kenne ich es als allenfalls als richtig unter den Verteidigern des alten Familienbilds. Also bei den richtig Rechten, da gibt es dieses, ja, wenn man die Frauen dann auch immerzu nur als Geldverdiener sieht und nicht als Mutter und liebende Hausfrau, dann geht was verloren. Von der Seite kenne ich das, aber ansonsten ist doch heute durchgesetzt, dass die beiden Geschlechter keine fundamentalen Ungleichheiten oder vollkommen andere Bedürfnisse oder irgend sowas hätten, das ist doch eigentlich erledigt. Jedenfalls was die moralische Debatte betrifft, also was die offizielle Moral in der Sache betrifft.
Derjenige, der jetzt diese Bedürfnisse in den Vordergrund stellen will, der schlägt sie ja schon auf die Seite, dass es da unterschiedliche Sachen gibt, als wenn die Frau total anders gestrickt wäre als der Mann mit ihren Bedürfnissen. Und deswegen müsste man da Rücksicht drauf nehmen.
Ja, man kennt so richtig, als dann geht Liebe verloren, dann geht Fürsorge verloren. Aber das sind total rechte Standpunkte. Das ist nicht der Tenor dieses Landes. Das kannst du bei die AfD, die hat so diese ganzen 68er und diese, wie heißen da, eben alle die diese Genderfrage aufwerfen, die wollen quasi die Identität der Frau abschaffen und alles einebnen. Von sowas kennt man das, aber sonst ist das ist nicht der Mainstream, mit dem man sich, als mal sagen wir, moralisch auseinandersetzen muss. Finde ich jetzt vielmehr diesen Standpunkt, die Gleichberechtigung wäre doch eigentlich moralisch fertig. Und das ewige Entdecken, und dabei ist nichts geregelt. Und dann werden sie an der Front dann immer radikaler. Man sucht immer neue Felder, wo das Recht noch nicht vollständig ist. Weil was nicht geregelt ist, was durchs Recht gar nicht zu regeln ist. Nämlich das, wovon jetzt vorhin die Rede war.
Ja, wird da im Gegenteil postuliert. Ich erinnere mich, dass die von der Leyen Familienministerin war, wurde groß gesagt oder der Spruch losgelassen, ja, Familie und Beruf ist auch mit 6 Kindern vereinbar, das sieht man ja an mir selber. Ja. Also das geht, wenn man es will. Ja. Also, das wurde einfach mal so proklamiert und die Leute sind sich dann nun mal entsprechend richtig herrichten und einstellen drauf. Dass sie sich richtig organisieren.
Gut, das ist jetzt die Seite von der Leyen, ist eine Heroin in dieser Frage.
Sie hat ein Au-pair-Mädchen. Sie sagen,
da gab es noch mehr, ja, und klar.
Später hat sie gesagt, es wird aufgehört damit zu sagen, riesiges Haus und Au-pair.
Ja. Ich wollte auf was anderes bloß hingehen. Ich habe nichts dagegen, ja, die wird da vorstellig gemacht, als sie kriegt es hin, warum sollen es andere nicht auch hinkriegen, und dann ist es eben eine Aufgabe, das alles unter einen Hut zu bringen. Ich habe es umgekehrt gedacht, ich denke jetzt an die öffentliche Debatte, und ich kenne jetzt da so eine, wie heißen die Sachen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die problematisieren genau das. Und man leidet hierzulande daran, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so schlecht geht. So, warum geht es so schlecht? Davon war die Rede. Also das ist, ich habe jetzt mehr gemeint, das nehmen wir es doch mal objektiv. Das ist doch die Lage, dass das nicht geht. So, und damit müssen die Leute fertig werden. Und jetzt werden sie fertig, indem sie sich eben die Arbeit einseitig teilen. Und das hat die Folge, dass die Frauen eben diese Zuverdienerrolle im Geldverdienstsektor zugewiesen kriegen.
Übrigens, was man an der von der Leyen, als sie noch in dieser Hinsicht
sehr prominent aufgetreten ist, was man an der studieren konnte, ist auch, das ist eine, eine Diskussion darüber, wie dem am besten eigentlich beizukommen sei, die auch verräterisch ist, ganz im Sinne dessen, des falschen Ideals einer gerechten Konkurrenz. Die steht als, das kriegt man doch hin, auch mit 6 Kindern, und da muss es einerseits, darf es natürlich keine Behinderungen geben, aber wenn die Frauen das wollen, dann kriegen sie es doch auch hin. Und zwar richtig als Kontraposition, das war damals, für diese Kontraposition stand in derselben Regierung, glaube ich, die Schröder, die, also diese Familienministerin, die eben das umgekehrte, den umgekehrten Standpunkt vertreten hat. Wenn man schon sagt, die alle Ungleichheitsbehauptungen in Sachen Leistungsfähigkeit zwischen Männern und Frauen, die sind verkehrt, aber trotzdem gibt es immerzu noch dieses Gender Pay Gap, dann muss man aktiv was dafür tun, um die Frau zu fördern, damit die rechtliche und moralische Gleichheit auch mal eine wirkliche wird. Und gegen das stehe auch sehr, und zwar gar nicht als frauenfeindlich sich verstehen, sondern ganz im Sinne eines, also auch ganz frauenfreundlich gemeint und im Sinne desselben Ideals, gerechter Konkurrenz, die Gegenposition, ja, wenn man aber jetzt diese positive Diskriminierung macht, also Frauen fördert, Quotenfrau als Beschimpfung, dann würde man den Unterschied am Ende moralisch noch zementieren, gegen den man eigentlich angeht. Und der Gegensatz von beiden, dass das eine, ja auch gar nicht erst neue, sondern eine ewige politische Diskussion ist, der beweist, wie falsch das Ideal ist, von dem beide Seiten ausgehen. Es ist keine Frage der gerechten Behandlung, und wenn man sie mit Nachhilfe oder ohne gerecht behandelt, nämlich nach Leistungsfähigkeit, dann würden sie in der Konkurrenz endlich auch mal genauso gut dastehen wie die Männer. Weil die Konkurrenz keine Frage dessen ist, oder Konkurrenz hat weder die Aufgabe noch den Inhalt und auch dann deswegen praktisch nicht die Wirkung, dass sie Leistung und Leistungsfähigkeit gerecht honoriert.
Ich muss da nochmal nachfragen, da gibt es doch in der Süddeutschen und so weiter, gibt es die gehobene Sorte Kritik, dass Frauen immer viel zu wenig in akademische und leitende Positionen kommen, und wenn sie sich bewerben, dann haben sie immer schlechtere Karten als die Männer, und wenn sie in denselben Job kommen, sind sie auch noch schlechter bezahlt. Wie passt denn das zu dem bisherigen?
Prima.
Bezieht sich deine Frage darauf, dass das so ist, oder auf die Debatte, die die Süddeutsche anzettelt?
Ich kann gar nicht überprüfen, ob es so ist. Die behaupten es einfach.
Ja, aber du unterstellst ja schon irgendwie in deiner Verwunderung, ob das so sein kann, dass akademische Berufe eigentlich in der Regel keinen kapitalistischen Arbeitgeber hätten. Weil sonst hätte ja das vorher irgendwie alles gegolten.
Ja, das sind ja jetzt mal Frauen, die sich von Kindern womöglich freigemacht haben und ihre Karriere anstreben. In der Politik oder im Management und was weiß ich wo, als Ärztinnen.
Ja, also beide Seiten, ich weiß noch nicht so recht, worüber du nachdenkst, aber ich hätte jetzt auch erstmal gesagt, nach beiden Seiten hin passt es gut zu dem Ausgeführten, weil der Standpunkt der Beschwerde, den du da zitierst in Bezug auf höhere Karrieren und so weiter, der Standpunkt der Beschwerde ist der der Leistungsgerechtigkeit. Wenn man sagt, viel zu wenig Frauen sind da, dann sagt man, eigentlich müssten doch auch die, und es gibt doch eigentlich keinen Grund, dass Frauen in der Hinsicht weniger Erfolg haben und schlechter abschneiden. Da stimmt doch was nicht. Wenn man sagt, da stimmt doch was nicht, dann hat man die ganze Geschichte, wie verteilen sich die Karrieren in dieser Gesellschaft eigentlich, dann hat man sie am Maßstab der Leistungsgerechtigkeit bemessen und konstatiert eine Fehlanzeige. Jetzt ist schon gesagt worden, das ist überhaupt das verkehrte Ideal dieser Konkurrenz und der Berufshierarchie. Nach der Seite hin passt es also sehr gut. Nach der Seite hin, ja, warum haben die Frauen denn weniger Erfolg in der Frage? Hätte ich jetzt gedacht, das ist doch die letzte Dreiviertelstunde erklärt worden. Das möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen.
Aber nicht vom... Also am Wert von zu für diese Berufe, ne? Und nicht Professor oder so.
Ja.
Das ist ein bisschen eine andere Frage in dieser Hinsicht.
Ja, wenn Sie Professor sind, verdienen Sie ja auch gar nicht weniger als die Männer.
Ja, das ist nur nicht, nein, die verdienen Sie nicht weniger als die Männer. Dann heißt das Argument halt, in den akademischen, also quasi unter den Ordinarien ist die Frau unterrepräsentiert. Dann gibt es relativ weniger Frauen als Männer dort. Da muss man zwei, oder bei den DAX-Konzernen, in den Vorständen der DAX-Konzerne, ja. Da muss man wieder die zwei Sachen, die eine Seite, wenn eine Frau sich dem total widmet, dann kämpft sie immer noch gegen den Verdacht, dass sie vielleicht nicht so 100% für den Einsatz bringen will, wie der Mann, weil sie noch was anderes im Kopf hat, nämlich weil sie auch noch ein Leben als Familienmitglied wichtig nimmt. Gegen den Verdacht kämpfen sie alle. Den Verdacht, den widerlegt irgendeine, die wirklich total dafür sich einsetzt. Die kämpft sich hoch und hat dann auch so einen Vorstandsposten oder sowas ähnliches. Und andere Frauen, die bestehen wirklich in irgendeiner Weise auf der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und die haben dann das, gegen die gilt dann der Vorwurf, du setzt dich nicht hundertprozentig für die Firma ein und dann bist du von vornherein einfach in der Hierarchieebene niedriger eingestuft. So, und die beiden Momente hat das. Und absolut ist es nicht. Man sieht ja, wie heißt, SAP hat jetzt eine Frau von dran. Der erste DAX-Konzern mit der weiblichen, wie heißen die, Vorstandsvorsitzenden.
Aber da kommt doch jetzt doch die biologische Frage ins Spiel. Du hast am Anfang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, doch gesagt, die biologische Frage wäre es nicht.
Ja.
Aber jetzt ist doch die biologische Frage, weil bei einer Frau halt immer der Verdacht besteht, dass sie Kinder haben will und die kann halt nur sie kriegen und dann ist sie Mutterschaft und das ganze Zeug rauf und runter und dann geht ja die Überlegung los, dass sie dann vielleicht den Job schon wieder macht und der Mann dann eben Teilzeit arbeitet, aber dann ist doch die biologische Frage spielt ja dann doch eine Rolle. Weil das habe ich mir nämlich eigentlich ursprünglich gedacht,
dass
du gesagt hast, das ist nicht das Biologische.
Jetzt wenn man mal ganz streng nimmt, die 9 Monate muss man ja gar nicht mit dem Arbeiten aufhören, also sagen wir mal die 3 Monate oder 4 Monate vor der Geburt und das Jahr danach, das soll der Grund sein, für ein ganzes Leben schlechter bezahlt werden und schlechtere Leistung, also für schlechtere Dienste eingeschätzt werden. Das kommt uns zu blöd vor, das ist zu läppisch. Das ging ja, das lässt sich ja übrigens, und kaum bist du in einem Bereich, wo man sich das Kindermädchen und die Amme leisten kann, ist das keine Schranke. Also ist es doch die Schranke, die durch die, was in den Berufen verdient wird und durch die Notwendigkeit der Arbeitsteilung in der Familie begründet ist. Und auch da ist es, das war vorhin einmal die Rede, nicht absolut. Es können ja auch Männer sagen, ich wechsle die Windeln und pass auf die Kinder auf und die Frau ist der Verdiener, weil sie den besseren Beruf hat. Und das machen welche. Nur, das sind so wenige. Und warum es wenige sind, davon war vorhin die Rede, da habe ich ja auch gesagt, da reproduziert sich eigentlich bloß der Umstand, dass die Männer immer schon mehr verdienen. Und der erhält sich über die moralische Beurteilung, das gehört sich auch so, dass die mehr verdienen, hinaus. Obwohl alle Welt inzwischen der Meinung ist, das gehört sich nicht, reproduziert sich dieses Verhältnis, weil halt eine Konzentration auf Job oder Familie notwendig ist. So, da war einfach dieses mit dem, dass die da mal für ein paar Monate ausfallen, das soll die ganze Rolle bestimmen, das ist doch... Und ein Malus im Sinn von der Firma fehlt was, kommt an keiner Stelle zustande. Die Firmen organisieren sich die Mütter genauso nützlich hin wie alle anderen. Es gibt keinen wirklichen kein Nützlichkeitsdefizit.
Also müsste die Gesellschaft nicht mehr die typischen Merkmale der Frau honorieren, dass die Frauen die Kinder bekommen? Das wäre doch eine andere, meiner Meinung nach eben doch eine andere Art von Gleichberechtigung. Nicht nur die Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt, sondern die Stellung in der Gesellschaft.
Aber nochmal, weil es hier eben die Frage gab, als du gesagt hast, es ist kein Nützlichkeitsdefizit. Und die Frage war jetzt, ist das so? Und ist die Behauptung jetzt schon, ja, weil die Frauen, die sie einstellen, die bezahlen sie nicht, obwohl sie weniger nützlich sind, sondern die stellen sie von mir aus dann, wenn der, was weiß ich, an was für Berufe man da denkt. Es wird sowieso kein Job vergeben an jemanden, von dem der Personalchef oder wer halt für die Vergabe zuständig ist, der Meinung ist, der oder diejenige erfüllt den Job so, wie der Job es verlangt. Und in den allermeisten nicht. Also es ist nicht so, dass man sagt, eigentlich erfordert der Job, wenn man ihn ausfüllt oder wenn die Frau ihn ausfüllt, erfordert er dies und das. Aber die Frau kann das dann nicht erbringen. Und dann lässt man sie den doch erfüllen, aber bezahlt weniger. Das ist nirgendwo so. Und bei den allermeisten Berufen, wenn man jetzt nicht gleich an diese Karriereberufe, an dieses Chefmäßige, wo vielleicht sogar Wissen über die Firma an einzelnen Funktionären oder Funktionärinnen hängt, sondern wenn man an ungefähr 90% der Berufe denkt, kann einem Unternehmer das doch scheißegal sein, ob eine Frau vielleicht in einem oder in 5 Jahren, mal minus diese Mutterschaftsgesetze, dann wegen Schwangerschaft ausfällt, dann findet er doch, der Unternehmer, die Unternehmer, finden sie doch in aller Regel Leute, mit denen sie diese Jobs dann eben neu besetzen. Also insofern...
Das ist doch ein wirtschaftlicher Aufwand, also es ist doch ein Aufwand, das neu zu besetzen und sich dann einen Ersatz zu suchen,
auch wenn es einfach ist. Dann kalkuliert er das womöglich so, aber dann ist es immer noch nicht, die Frau lässt wegen der Biologie, wegen ihres wirklichen oder vermuteten Kinderwunsches es an dem zu wissen übrig, was man für das Geld normalerweise an Leistung verlangt.
Jetzt sagst du so nebenbei in einer Klammer, dann kalkuliert er das eben so auf diesen Einwand und das kann ich nicht so ohne weiteres wegstecken jetzt, weil es wurde vorher von hier am Podium auch so nur in einer Klammer wieder gesagt, naja, Mutterschaftsgesetze oder so, Mutterschaftsschutz, also staatliche Verpflichtung an den Unternehmer. Ist das wirklich so nebenbei und so unwichtig und das läutet mir nicht ein, weil das ähnliche Prinzip am Wirken, also für mich kommt sofort, wäre das ähnliche Prinzip, wie du vorher einfach an dem Zuverdienernotwendigkeit gesagt hast, von der Kalkulation des Arbeitgebers her, der die, die den Mutterschutz, also die staatliche Verpflichtung auf Mutterschutz als Kost kalkuliert und damit wird die Gebärfähigkeit und unter den Mutterschutz fallen können zu einer Belastung dieser Frauen.
Ich würde gerne mal folgendermaßen darauf hinweisen, dass man kann auch probieren, sich an die Phänomene und die Realität zu halten, wie man sie kennt. Wenn man sich versucht zu erklären, warum die Frauen in dieser Berufshierarchie schlechter abschneiden. Ich meine damit Folgendes. Mindestens mal in allen Berufen und an allen Stellen, wo die Frage des Gehalts von der individuellen Aushandlung in einer Gehaltsverhandlung zwischen dem Arbeitgeber und dem potenziellen Arbeitnehmer dieser individuellen Verhandlung enthoben ist, weil es irgendeine Tabelle gibt, die mit der Gewerkschaft vereinbart ist und sich Tarif nennt und nach der wird bezahlt. Überall dort, wo das so ist, gibt es diese Unterscheidung überhaupt nicht. Das muss man erstmal ausfindig machen, dass man sagt, hier gibt es einen Arbeitgeber, der sagt, Frauen zahle ich 20% weniger auf der Stelle, weil die könnte ja schwanger werden. Man muss sich doch was anderes erklären. Da würde ich erstmal sagen, wenn die Frau diese Stelle bekommt, sei es im öffentlichen Dienst, als Beamtin, als Lehrerin, als Professorin, sei es, wenn sie irgendwo tarifvertraglich beschäftigt ist, wenn sie die jeweilige Stelle hat, verdient sie genauso viel wie der Mann. Sie verdient sogar mehr, wenn sie ein Kind hat. Sie verdient genauso viel. Da findet diese Diskriminierung gar nicht statt. Was man sich erklären muss, ist die Frage, warum so zuverlässig die Verteilung der Karrieren und wer sitzt auf einem wie guten Job, warum da die Frauen so zuverlässig schlechter abschneiden im Sinne von sie landen in Positionen, auf denen wird sowieso einfach weniger bezahlt. Und zwar auch an jeden Mann, wenn der dann auf dieser Position sitzt. Das muss man sich erklären. Und da ist der Schlüssel zu, nicht die Biologie der Frau, dass sie dem Arbeitgeber was schuldig bleibt, wenn sie schwanger wird, sondern da ist der Schlüssel dazu, das erläuterte Stichwort der Erpressbarkeit. Noch ein Beispiel, weil wir es vorhin von den Supermarktkassiererinnen hatten. Die Supermarktarbeitgeber würden weit von sich weisen, dass sie diskriminieren würden in der Form, dass sie Frauen weniger zahlen als Männer. Die schreiben in jede, wenn die eine Stelle ausschreiben, dann steht da, wir suchen WMX oder wie das inzwischen heißt, und es ist eine Beschäftigung auf 450 Euro Basis. Da kriegt die Frau nicht weniger als der Mann, sondern da kriegen sie beide eine 450 Euro Stelle, eine Teilzeitstelle. Und die Erklärung hat gelautet, wenn es solche Angebote gibt von Unternehmern, bei uns kann man sich ein Taschengeld dazu verdienen, wenn es solche Angebote gibt, was nutzen die Unternehmer da für sich aus? Und da kamen wir her, dass man gesagt hat, in der familiären Arbeitsteilung, die selber schon ein Produkt der Behandlung der Unternehmer mit Lohn und Leistung von ihren Dienstkräften ist, diese familiäre Arbeitsteilung, die eröffnet überhaupt die Nachfrage, den Bedarf, also überhaupt die Bereitschaft, sich auf sowas einzulassen, weil dann vornehmlich Frauen, und zwar weil sie sich in diese familiäre Arbeitsteilung so eingefügt haben, wie sie sich in sie nun mal einfügen, als Teilzeitkräfte einen Zuverdienst suchen, den weder der Arbeitgeber noch dann sie selber überhaupt an dem Maßstab messen, ob man davon leben kann. Das nutzen zum Beispiel der Handel für sich aus, wenn er sagt, KassiererInnen, die beschäftigen wir auf der Basis, von vornherein auf der Basis von solchen geringfügigen Entlohnungsverhältnissen. Und da lassen Sie es gar nicht erst drauf ankommen, ob die Frauen wegen ihrer Biologie denen irgendwas schuldig bleiben. Nein, die bleiben ihnen nichts schuldig, sondern die sind offenbar dafür zu haben, dass man ihnen so eine, dass sie so eine Stelle glatt ergreifen. Das war die Erklärung.
Und auch, was du schon gesagt hast, angefangen hast, dass der Arbeitgeber das Problem hat, eine Stelle neu zu besetzen, wenn die Kraft wegfällt. Die hat er bei Männern nicht. Die Männer wechseln, die Karriere machen, die häufiger die Stelle, wenn sie sagen, ich bin, möchte wirklich Karriere machen, habe jetzt da das gemacht und jetzt möchte ich was Besseres haben. Also die wechseln ja regelmäßig die Stelle und müssen neu gesetzt werden. Also
das ist ja oder auch nicht. Lassen wir das mal, aber mit den Erläuterungen jetzt, ja, wird doch deutlich, dass sich's umdreht. Das Argument diskursiert, Frauen sind ein Risiko fürs Unternehmen, weil sie ausfallen können. Das hat den Stellenwert einer Rechtfertigung der generellen schlechteren Bezahlung der Frauen, aber nicht den Grund. Das war jetzt vorhin das Argument mit, ja, wo sie leicht zu ersetzen sind, sind sie ja auch leicht zu ersetzen. Wo ist denn da der Verlust? Dann das Argument wegen dieser paar Monate oder dieses Jahres. Und übrigens, das ist ein Jahr, ist es ja überhaupt schon eine Staatsleistung. Und da bezahlt der Staat die Mütter und da fehlt dem Unternehmen auch nichts. Wegen diesem Jahr ein ganzes Geschlecht ein Leben lang schlechter bezahlen, das ist doch unverhältnismäßig, wenn man das wie einen Grund nimmt. Also erweist sich dieses, was eben mit diesem Stichwort wegen der familiären Arbeitsteilung Erpressbarkeit. Und da nutzen die Unternehmen was aus. Und wenn man sie fragt, warum das Resultat rauskommt, dann wissen sie natürlich einen Grund, warum das gerecht ist. Aber diese Gerechtigkeit ist nicht der Grund der Bezahlung, sondern das ist die Rechtfertigung dessen, dass man eine Gelegenheit ergreift.
Man sieht doch auch daran, dass in der DDR in der Beziehung einiges anders organisiert war, dass da dann auch sozusagen die Ökonomie war anders, die Familienorganisation war, glaube ich, auch weitgehend, hatte zumindest andere Grundlagen und deshalb war die Stellung der Frau dort auch, weiß jetzt so genau, weiß Frau nicht, aber sie,
Arbeitskraft braucht.
Sie war best, war...
Das war der Grund. Deswegen gab es Kindergärten und all diese Sachen, weil man die Frau als Arbeitskraft benutzen konnte. Und deswegen sage ich nochmal, man muss die Rolle der Frau richtig sehen. Sie bringt gesellschaftliche Leistung, die nicht bezahlt wird. Und in der Firma werden nur Leistungen bezahlt, wo das Unternehmen ein Geschäft damit macht. Und das ist der Widerspruch.
Ja, die Time is Money passt nicht sehr gut zu Kind. Richtig, weil ja. Time is Love, Time is Gesundheit, Time is Liebe, sein Verschiedenes.
Die gesellschaftliche Leistung wird nicht bezahlt. Und der Mann, der diese gesellschaftliche Leistungen finanziell leisten könnte, der bekommt in der Regel zu wenig Geld, um eine Familie zu ernähren. Das sind die Ursachen.
Ja, ich möchte mich dem nicht anschließen, wenn das zu den modernen Frauen gehört, dass sie voll in der Gesellschaft stehen und auch auf eigenen Beinen stehen wollen, soweit es geht. Und da möchte ich nicht sagen, man soll die Rolle als Mutter und Hausfrau gesellschaftlich mehr würdigen. Das ist, dem will ich mich einfach nicht anschließen.
Okay.
Wollen wir mal zum nächsten Teil übergehen. Also gerade in feministischen Diskursen ist das, was Frauen als Übergriffe der Männer beklagen, vielleicht noch viel wichtiger und hat einen noch größeren Stellenwert, als es die ganze Sache mit Karriere und Geld verdienen hat. Und auch da wird es angegriffen als schlechtes Benehmen der Männer. Vielleicht wird dann gesagt, werden so sozialisiert. Und auch da ist es so, dass die gesellschaftliche Moral Übergriffe, aber auch geringere Sachen wie Zoden öffentlich oder Herrenwitze oder Antatschen, plumpe Anmache, das ist alles, Vergewaltigung natürlich sowieso, das ist alles gesellschaftlich verurteilt. Es gibt niemanden, der sagt, das ist doch richtig. Außer vielleicht Gangster-Rapper. Aber eigentlich niemand, der ernst zu nehmen ist, tritt dafür ein. Und trotzdem hört es nicht auf. Also auch da geht es jetzt darum, sich mal wirklich zu erklären, wo hat eigentlich das, was man sexuellen Übergriff nennt, und das ist die ganze Palette von eben Anmache und unerwünschter Annäherung bis zu sexueller Gewalt, wo hat es eigentlich seinen Grund? Und auch da muss ich mal sagen, in meiner Erklärung, die ich jetzt anbieten will, ist der Grund wieder die Familie, aber jetzt in der anderen Hinsicht. Die eine Hinsicht, die war schon benannt. Familie ist im Grunde eine Notgemeinschaft, eine ziemlich alternativlose Lebensform für Leute, die den ganzen Tag arbeiten und außerdem noch ihre Lebensnotwendigkeiten abwickeln müssen und außerdem noch ein bisschen einen menschlichen Umkreis brauchen, eine Ansprache am Abend, wie es so heißt. Für die große Mehrheit der Bevölkerung ist das eine alternativlose Lebensform und in der wickeln sie ihre Notwendigkeiten ab. Insofern ist die Familie eine Reproduktionsgemeinschaft. Eine Reproduktionsgemeinschaft, die aufs Ganze gesehen immer vor allen Dingen eines leisten muss. Sie muss sicherstellen, dass die Erwerbstätigen am nächsten Tag auch wieder in der Lage sind und auf Dauer für ihr Berufsleben anzutreten. Ja, wenn ich jetzt mal das mal zusammenfasse, das Leben in der Familie ist Reproduktion der Figur, die wieder arbeiten können muss. Dann kommt ein irres Urteil raus, nämlich das Leben nach der Arbeit ist gut fürs Leben für die Arbeit. Es hat seine Funktion in der Wiederherstellung der Fähigkeit zur Arbeit. Aber wer sieht es schon so? Jetzt kommt wieder mein Ding von vorhin. Die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft sind keine Knechte, sondern eben freie Privatmaterialisten, denen es um ihren Nutzen geht. Und dieser Umstand ist einerseits natürlich super vernünftig, andererseits angesichts der ökonomischen Rolle, die sie wirklich spielen, eine ungesunde Illusion. Ja, ich habe vorhin schon mal davon geredet, was ökonomisch erzwungen ist, wird in dieser Gesellschaft, weil alles als Chance daherkommt, mit freiem Entschluss ergriffen. Jetzt das Familienleben. Da hat dieser Gedanke, da hat diese Notwendigkeit folgende Realität. Man braucht die Familie, wie gerade gesagt. Aber wer meint schon, er lebt nach der Arbeit für die Arbeit? Jeder sieht es genau umgekehrt. Wenn die Arbeit getan ist, dann ist man frei, das Leben zu gestalten, wie man will. Der kleinere Teil des Tages wird als der entscheidende, der Lohn aufgefasst, und der größere Teil des Tages wird deswegen sehr unkritisch als Reich der Notwendigkeit, als halt den nötigen Aufwand akzeptiert, der den eroberten Feierabend ermöglicht und der durch den Feierabend ins Recht gesetzt wird. Der Aufwand geht in Ordnung, weil der Feierabend einen dafür entschädigt. Jetzt hat unglücklicherweise der Feierabend ja schon eine Funktion. Das kriegen die Leute zu spüren, dass man sich, dass die Freizeit nicht die Zeit ist der freien Zwecke, wo man machen kann, was man will, sondern dass erstmal in der Freizeit die Notwendigkeiten des Alltags abgewickelt werden müssen. Dann muss man sich erholen. dann muss man sich wiederherstellen. Man kennt jetzt, wenn man die Illustrierten anschaut, und so entspannen, endlich entspannen und so. Ja, die ganze Ausgestaltung der Freizeit ist schon die Kombination von Wiederherstellung und Genuss. Ja, der Sofa, Couch Potatoes, der Fernseher, Vergnügen als Ausruhen. Es macht sich in der Freizeit schon geltend, dass sie nicht frei verfügbar ist, sondern schon eine Funktion hat. Aber das lässt man ideell nicht gelten. Ideell dreht man das Verhältnis um. In der Sache ist es Verhältnis, die Freizeit ist notwendig zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. In der gelebten Lebenslüge dieser ganzen Gesellschaft schaut es umgekehrt aus. Die Arbeit ist der notwendige Aufwand für die Freizeit, in der sich dann das Leben lohnt. Und diese Lebenslüge, die verlangt beständig den Beweis. Die verlangt jetzt der Freizeit ab, für das Minus an Leben, das der Erwerb ist, für das Minus an Leben zu entschädigen. Quasi wie wenn man ein Geschäftsmann wäre, eine Bilanz zieht, und die Bilanz über Minus und Plus muss der Feierabend ins Plus bringen. Diese Lebenslüge, ich bin doch hier nicht der Arsch, es geht mir um mich und es ist keine Einbildung, sondern das lebe ich. Für mich lohnt sich das Leben. Dieser Beweis, den sind die Leute sich schuldig. Es ist nichts, was sich einfach ergibt, den ist man sich schuldig. Und damit wird, mit dem Beweis, wird die Freizeit befrachtet. Die muss das erbringen. In der Freizeit wird Zufriedenheit gewinnen, ein Zweck. Man muss sich mal klar machen, was für absurde und verrückte Angelegenheit es ist. Zufriedenheit herstellen. Zufriedenheit gewinnen, zur Zufriedenheit kommen. Warum ist es verrückt? Weil zufrieden bin ich, wenn mir mal was gelingt. Ja, dann bin ich zufrieden damit, dass mir was gelungen ist oder dass was schön gewesen ist. Und das bin ich genauso lang, bis mir was Neues einfällt, was mir jetzt dann wichtig ist, und dann kommt es da drauf an. Und wenn mir was nicht gelingt, dann bin ich unzufrieden, weil ich meine Zwecke will. Und dann will ich in Gottes Namen auch unzufrieden sein, denn ich will ja meinen Zweck. Zufriedenheit wollen ist schon dieser falsche Gedanke. Ist schon dieser Gedanke, ich will mich mit der Welt aussöhnen. Ich und die Welt sind in Harmonie und nicht in Disharmonie. Und diesem Zweck wird die Freizeit unterworfen und den Beweis soll sie erbringen, dass das Leben gelungen ist. Und dass man selber einer ist, der es versteht, sein Leben zum Gelingen zu bringen. Der Beweis, den man dann vor sich nötig hat, ist immer und ganz schnell einer, den man auch vor der Welt erbringt. Und da ist man ganz nah am Betrug und am Selbstbetrug. Ja, mal ein bisschen raus aus dem Thema. Wer gibt schon zu, dass wenn er aus einem Urlaub heimkommt, zu sagen, ach Gott, war halt auch wieder so ein Urlaub. Ja, muss ja nicht einmal schlecht gewesen sein, aber man ist enthusiasmiert von dem, was man erlebt hat. Und das macht man vorstellig. Das muss erkennbar sein. Es ist schon der Übergang von Genuss zur Lebenslüge. Und diesem ganzen Charakter folgt, oder diesem Beweiszweck wird die Freizeit und damit ganz besonders das Feld der Zweisamkeit unterworfen. Es ist der erste große Schritt in Richtung, da geht was gewaltig schief. Der nächste Schritt ist der, natürlich, ja bitte. Ja.
Kategorie
von dem Beweis mal erläutern,
was denn notwendig macht, woher das kommt,
dass man das macht. Erstmal, weil es eine Ideologie zur Wirklichkeit ist. Ja, die Wirklichkeit ist, man braucht den Feierabend für die Notwendigkeiten des Lebens und für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit.
Also einer der Punkte, ja. Weiß um die Differenz.
Naja, aber...
Der weiß um darum, dass die Freizeit nutzbar sein muss, führt dafür, dass man am nächsten Tag in die Arbeit gehen kann.
Ach, ob er das weiß im Sinn von sich Rechenschaft drüber ablegen, ist eine Frage. Das glaube ich eher nicht. Das andere ist, man spürt es ja. Man muss diesen Anforderungen gerecht werden. Und wenn man es irgendwann nicht tut, dann merkt man am nächsten Tag, dass die Arbeit doppelt so schwer fällt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man geht an den ganzen Sektor, also eben an die Privatsphäre, an die geht man ran mit, hier muss ich das Leben lohnen. Jetzt geht es doch endlich mal um mich. Und dass in der Zeit dann doch alles Mögliche stattfinden muss, was sich gar nicht daran orientiert, ob sich das Leben lohnt. Das erzeugt das Bedürfnis, das zu zeigen, sich und anderen. Ihr müsst bloß den Spieß euch umdrehen. Ihr müsst euch denken, der Gedanke ist geradezu notwendig. Denn die Alternative dazu ist zu sagen, ja, ich gehöre hier zu dem Menschenschlag, der ist einfach fürs Arbeiten da. Der Genuss, das machen andere. Und zu dieser Rolle bekennt sich nur einer, der quasi dann den Übergang zum Kommunismus macht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, man macht es sich, glaube ich, unnötig schwer, wenn man danach so fragt, als würde man jetzt über Marsmenschen reden.
Ja, über sich selber.
Man versteht überhaupt nicht, wie kann einer den Beweis abverlangen oder so. Das, ich glaube, in solchen Fällen zur Vergewaltigung wirst du ja noch kommen. Da braucht man es dann vielleicht nicht mehr machen. Aber auf dieser grundsätzlichen Ebene ist die Empfehlung, dass man einfach an sich selber denken soll. Man kann es doch gar nicht dabei belassen, dass man sagt, na gut, ich gestehe mir ein, der Begriff meiner Freizeit und meines Privatlebens, der Begriff der Sache ist, Reproduktion als Arbeitskraft für die Akkumulation des Kapitals. Wenn man die Sache so nimmt, ja, dann steht man auf dem Standpunkt, mit diesen Verhältnissen will man überhaupt nicht seinen Frieden machen. Mit denen will man überhaupt nicht zurechtkommen, sondern dann kritisiert man sie halt.
Ich mein,
aber in dem Moment, wo man dem Leben was abgewinnen will, ja, was denn sonst? Natürlich besteht man dann auf dieser Umdrehung, obgleich sie eine, objektiv eine Unwahrheit ist.
Das spielt, glaube ich, auch was noch eine Rolle dafür, dass das so blöd zuverlässig gelingt, was vorhin schon mal mit dem Stichwort Sitte zumindest angedeutet worden ist. Weil dieser Gedanke, klar, den muss jeder schon für sich fassen, wenn er ihn fasst. Ich will das so sehen, dass mein Arbeitsleben mein Mittel dafür ist, außerhalb des Arbeitslebens was aus mir zu machen. Und der erste entscheidende oder ein ganz entscheidender Hinweis dafür, dass man damit richtig liegt, besteht darin, dass es alle anderen auch so sehen und sich darin wechselseitig bestätigen. Keiner ist mit dieser Auffassung, muss ich als Spinner vorkommen. Es ist ja genau im Gegenteil. Unser einer ist ja der Spinner, wenn er den Leuten auf den Kopf zusagt, ihr seid sogar noch in eurer Freizeit, vollzieht ihr eine objektive Funktion für welche, die euch für ihren Nutzen und nicht für euren ausnutzen. Und dieses, man bestätigt sich das wechselweise, das nimmt richtig doch die konkrete Form an, dass die Leute natürlich da, wo sie jeweils landen, doch auch für sich nicht erfinden müssen, sondern vorfinden, was im Sinne von dem, was er vorhin gesagt hat, das ist wie eine Bilanz, die Freizeit ins Positive drehen soll. Was die Maßstäbe für eine gelungene und misslungene Bilanz sind, dass das Leben sich lohnen muss, das hat Inhalte und Maßstäbe, die finden die Leute, na klar, auf ihrer gesellschaftlichen Stufenleiter vor. Aber dann wissen sie auch, erstens, was sie verlangen dürfen, also diese Einbildung. Aber gleich mit der zweiten Seite, was sie dann auch hinkriegen müssen, im Sinne dessen, dass sie gemäß dem, was doch so das Übliche ist, ein gelungenes Leben und nicht das eines Losers zu führen. Da kommt das rein, oder da hat es seinen Ursprung, was er gesagt hat, dass man dann gar nicht einfach vor sich selber, sondern immer vor den anderen und gespiegelt in den anderen vor sich selber schuldig ist, diesen Zweck, der jetzt ein Beweiszweck ist, anzutreten und zwar möglichst erfolgreich. Das ist eine angestrengt aufrechterhaltene Lüge. Einem Verhältnis, was objektiv darin besteht, dass man in seiner Freizeit dafür sorgen muss, dass man für seine Arbeit funktioniert, weil sonst kann man nicht leben. Diesem Verhältnis dann doch es abzunötigen, dass in der Freizeit das stattfindet, was man will, und die Arbeit quasi bloß die etwas umfänglich ausfallende Sphäre der Ausstattung dafür ist.
Ja, und ich mache mal weiter und knüpfe an den einen Gedanken an, es ist nicht nur eine maßlose Erwartung an die Freizeit. Sie muss das Individuum voll befriedigen, so voll, dass es den ganzen Aufwand des Arbeitslebens rechtfertigt. Sondern das ist, und das ist jetzt alles schon erreicht in Argumenten, sondern das ist ein Anspruch an sich selber. Da ist man immer selber auf dem Prüfstand, ob man das hinkriegt, ob man dieses Glück, zu dem man sich berechtigt weiß, dass man für eine Notwendigkeit, Glück ist eine andere Form für das, was ich vorhin mit Zufriedenheit genannt habe. Diese Totalbefriedigung des Individuums, ob man selber überhaupt tüchtig für sein Glück ist. Man ist selber dauernd auf dem Prüfstand. So wird nach der Sphäre der Arbeit auch die Sphäre der Freizeit zu einem Feld der Bewährung. Da hat man was hinzukriegen. Gut, das ist jetzt das Erreichte. Hauptsächlich hinzukriegen hat man was im Verhältnis zum anderen Geschlecht, nämlich man braucht eine Zweierbeziehung. Natürlich in der Regel als Ehe, aber jedenfalls nicht alles an der offiziell gültigen Form. Man braucht und man will ein sich in der Welt der Konkurrenz ein Nest schaffen, in dem es einem dann ganz um einen selber geht und in dem man jemand anderen hat, mit dem man in sehr vollkommener Harmonie die Gleichung hat, es geht mir total um dich und dir total um mich. Ja, da wird wirklich ein gegen die Konkurrenz gerichtetes Verhältnis untereinander eingenommen. Ja, während in der Konkurrenz alles gekauft und bezahlt werden muss, ist in der Familie, da teilt man das Geld und die Aufgaben. Und mit seinen eigenen Wünschen möchte man sich beim Partner nicht erst durchsetzen müssen, sondern da erwartet man, dass der ein Gespür dafür hat. Und man legt sich selber das auf, dass man das auch für den anderen hat. Jeder will wirklich für den anderen da sein, und das ist jetzt die Vorstellung von so kommt doch die Befriedigung der Individuen zustande. Dass diese Erwartung, der andere soll meine Wünsche befriedigen, dass diese Erwartung in der Regel enttäuscht wird, liegt eigentlich an der Kombination. Erstens von dem Maßstab, der andere soll ganz für mich da sein. An dem Maßstab, den sie an ihr Privatleben und deswegen an den anderen anlegen. Diese Sorte Glück bewirken, diese Sorte umfassende Befriedigung erzeugen. Und das konfrontiert mit dem wirklichen Inhalt des Lebens. Also alle Widrigkeiten, alle Beschränkungen, die daherkommen, dass das Geld knapp ist, dass die Zeit knapp ist und dass die Kraft, die man am Abend noch füreinander übrig hat, knapp ist oder schon verbraucht ist. Das alles erfahren die Leute als Einbußen an den Befriedigungsanspruch, den sie auf die Sphäre richten. Und sie lasten die Einbußen nicht dem Berufsleben an, das dazu kompensiert werden sollte durch das Glück in der Familie, sondern sie lasten es dem Partner an. Alles, was nicht aufgeht, ist ein Dokument dessen, dass der Partner nicht genug Zeit und nicht genug Kraft und nicht genug guten Willen ins Familienleben investiert. Dass der Partner nicht bereit ist, alle seine Interessen hinter die familiären Angelegenheiten, also hinter die Zweisamkeit zurückzustellen. Und gerade Paare, die den Erhalt ihrer Ehe über alles stellen, entwickeln aus dem Wunsch des Glücks, ein Reich des Glücks zu zimmern, am Schluss ein Feld der wechselseitigen Selbstlosigkeit. Einer dient dem anderen, und auch das ist nicht ohne Berechnung, denn mit jedem Dienst am anderen meint man, dass man dessen Dienst an sich längst verdient, und zwar längst mehr als verdient hat. Schwierige Sätze. Es werden die Erwartungen an den anderen werden gerade durch die eigene Selbstlosigkeit, durch den eigenen Dienst an ihm, werden zu Rechtsansprüchen gegen ihn, die man von ihm erwartet und auch einklagt. Und dass es eben nicht nur Liebe ist und dass sie geliebt werden wollen, sondern dass sie ein Recht auf geliebt werden beanspruchen. Das ist die Quelle aller Gewalt. Und das ist übrigens die Quelle der Verbitterung, die ja auch zum Eheleben gehört. Gerade weil man den anderen, den jeweiligen Partner, als das Unterpfand des Glücks sich geangelt hat, ist dann auch, wenn es daneben geht, wenn man unglücklich ist, wenn das Leben unbefriedigend ausfällt, dann ist der eine Mensch auf der Welt, der für mein Glück zuständig gewesen wäre, schuld dran, dass es ausfällt. Das ist erstmal die Quelle aller Gewalt zwischen Ehepartnern. Und die haben ja viele Formen, und von Ehekrieg bis hin zu Amoklauf liest man ja laufend was in der Zeitung. Dieses Feld, das ist der Übergang zum nächsten Punkt, dieses Feld, das ein Recht auf Befriedigung durch einen anderen existiert, das wird jetzt glatt heutzutage mehr denn je, auf das Feld der Geschlechterbeziehung im engeren Sinn, der geschlechtlichen Lust an dem anderen bezogen. Heute ist so üblich geworden, dass am gelungenen Sex sich der Zustand der Ehe beweist. Da merkt man, da wird eine Sphäre des Vergnügens von Menschen verschiedenen Geschlechts aneinander zum Prüfstein des gelungenen Zusammenlebens, zum Fetisch des gelungenen Lebens und der intakten Beziehung. Und diesem Fetisch, der ist so nötig, den braucht man nicht nur im Sinn von man beansprucht ihn, sondern man ist immer auch selber auf dem Prüfstand, ob man eigentlich gut genug dafür ist. Also ob man das sexuelle Interesse der anderen Seite auch erregen kann. Da steht dann auf einmal viel mehr auf dem Spiel als das Vergnügen, das entweder stattfindet oder ausfällt. Es ist immer der Selbstbeweis, dass man zu seinem Glück tüchtig ist, der steht auf dem Spiel. Und dann ist die Zurückweisung oder auch bloß das Desinteresse der anderen Seite, ist nicht bloß eben entfallene Lust, sondern das Desinteresse der anderen Seite ist der Zweifel in die eigene Würdigkeit, der Glückskeks, ja, der tolle Hecht zu sein, der man sein will und sein muss, um würdig für, um sein Glück zu erreichen. Deswegen ist der Übergang zur sexuellen Gewalt einer, der hat nichts mehr mit Genuss oder mit, ach schon, auch kaum mehr was mit Sex zu tun. Der ist Selbstverteidigung des Selbstbilds, dass man von sich als einem zu seinem Glück tüchtigen Individuum macht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das lasse ich mir nicht einreden, dass eine Vergewaltigung Sache der sexuellen Lust ist, oder der Triebe oder so. Es ist ganz andersrum. Der Genuss ist dann der Genuss, dass man Gewalt über den anderen hat. Der Gewalt ist dann der Genuss des Herrschaftsverhältnisses. Dass man der ist, der sich beschaffen kann, worauf er Anspruch erhebt. Darin liegt der Charakter aller Übergriffe. In der Familie und außerhalb.
Und auch auf Kinder.
Und auch auf Kinder, ja, das ist dasselbe Fall.
Sehen Sie da nur die eine Komponente oder würden Sie auch zugestehen, dass es da noch andere Erklärungen gibt?
An welche werden zu denken?
Ja. Dass dann doch eventuell mal der Trieb eine Rolle spielt.
Ja, und der Minirock, den würde ich auch eine Rolle spielen.
Der Mensch ist ein Wesen, das hat ein Bewusstsein. Und dass es Triebe gibt, ist eine Sache. Aber alle Triebe werden vom Menschen bewusst betätigt. Das ist der Unterschied zum Tier. Man weiß immer, was man tut.
Nein, das stimmt nicht.
Ach.
Bei dir vielleicht,
ja. Und wer rücksichtslos über einen anderen Willen hinweggeht, der weiß auch, was er tut. Und dann will er das. Und zu erklären ist, warum man das will. Ich meine, so wird es natürlich ausgedrückt. Und dann streiten sich übrigens die Juristen oder die Moralphilosophen, ob das jetzt schon eine unberechtigte Entschuldigung ist oder ob das eigentlich dann erst recht strafwürdig ist. Es gibt die Redensarten, da ist der Trieb mit ihm durchgegangen. Oder der hat seine Triebe nicht im Griff. Und wie gesagt, die Juristen lassen diese Erklärung der Psychologen nur sehr bedingt gelten, weil sie sagen, dann kann man ihn ja wohl gar nicht mehr bestrafen. Also, worauf bestehen die Juristen? Die bestehen darauf, dass da ein Wille tätig ist. Und den brauchen sie, damit sie bestrafen können. Aber es war jetzt ja bloß eine Abschweifung zu dem Gedanken, man kann an keiner Stelle, wo Leute was tun, was immer, auch essen, sagen, das ist der Trieb. Weil in jedem Fall, Hunger ist ja schon auch eine natürliche Regung, so ist es nicht, aber in jedem Fall ist das, was du tust, was du weißt, dass du tust. Und da bist du immer dabei, das zu wollen, was du tust. Und warum man das will, das muss dann erklärt werden. Und man steht immer über dem Trieb. Du bist nie Opfer deines Triebs.
Und von dieser allgemeinen Anthropologie mal abgesehen, will ich nochmal daran erinnern, wo man eigentlich herkommt. Nämlich, dass dieses ganze Privatleben, die Exekution oder eine Art der praktischen Affirmation von lauter Zwängen ist, da merkt man, wie sortiert die moderne Menschheit in aller Freiheit ist, was sie als, das sind die unhintergehbaren Zwänge, da muss man sich am Riemen reißen. Und auch wenn es im Winter 7.30 Uhr hell wird, muss man doch 6 Uhr aufstehen, wenn es dunkel ist. Und da kann man nicht einfach sagen, ich habe einen Schlaftrieb. Und wenn einen der Chef ankotzt, dann weiß man, dass man das sich wegbeißen muss. Was weiß ich mit dem zu machen oder einfach die Arbeit zu verlassen, man besser nicht nachgeht. Und deswegen umgekehrt ist doch das Erklärens, also so ist man doch auf diese ganze Rolle, die Rolle des Privatlebens und und welche Rolle es wirklich hat und welche Rolle die Leute ihm abverlangen, auf die ist man doch überhaupt mit den ganzen Erklärungen so gekommen. Und deswegen ist das, bestreitet das eigentlich. Alles, was man bisher an Argumenten hatte, das kann man ja auch. Nur muss man das, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist, dass im Privatleben schon, wenn es anfängt, schon wenn es noch glücklich ist und überhaupt nicht übergriffig, dass schon die große Selbstbeherrschung und Selbsteinteilung stattgefunden hat, wo und wann und unter welchen Umständen und mit welchen Mitteln. Und alles das sucht man sich nicht aus, sondern dem fügt man sich. Überhaupt das mal anfängt und dann auch wieder aufhört, wo man mal versucht, dem nachzugehen, wonach einem ist. Dann dreht sich es überhaupt um. Und dann kommt überhaupt das zustande, dass die Leute nicht nur sagen, hier mache ich oder versuche ich zu machen, was ich will, sondern hier fordere ich ein und setze womöglich sogar durch, worauf ich meine, ein Recht zu haben. Und ein Recht zu haben deswegen, wegen dem ganzen Mist, den ich mir vorher angetan habe, wegen dem ganzen Verzicht, wegen der ganzen Mühe, wegen der ganzen Selbstbeherrschung, habe ich doch mal hier in dieser Sphäre das Recht, ja, wie gesagt, nicht gleich die Sau rauszulassen, aber zu sehen, dass ich auf meins komme. Das ist schon die ganze, also da merkt man schon, dass man insgesamt alles verpasst, wenn man dann an diesem von mir aus besonders ekelhaften Endpunkt allen Ernstes die Frage stellt, ist nicht die Biologie dann doch, also diesmal die Biologie des Mannes, der Grund, den man nicht abstreiten darf.
Ja, da bin ich eigentlich, mit der Erklärung von dem ganzen Feld ziemlich am Ende. Ich will noch an eins erinnern dabei. Was man als Exzess in der Familie kennt, gibt's, aber das sind dann schon immer extremere Fälle, auch außerhalb der Familie. Nach der einen Seite klar, es ist, Menschen beweisen sich, übrigens nicht nur Männer, auch Frauen, beweisen sich an ihrer Fähigkeit zum Sex oder zum Einfangen des anderen Geschlechts und machen quasi einen Sport draus, aus diesem, ich kann Männer abschleppen, ich kann Frauen abschleppen. Und wie gesagt, auch da, wo es ein Sport wird, ist der Reiz der Selbstbeweis und nichts anders mehr. Und über das hinaus, dass es manche so praktizieren, gibt es diese Kultur der Übergriffigkeit in einem noch viel größeren Umfang, einfach als Kultur, also als Sphäre des So-Tuns, als ob. Angeberei auf dem Feld, Macho-Gehabe, ja, jede Menge davon und ja, wenn Männer Frauen hinterher pfeifen oder sie blöd anmachen oder so. Das ist gar nicht die echte Absicht einer Annäherung. Das ist bloß die Demo. Ich bin einer, der kann sie kriegen. Und das reicht denen schon. Und untereinander eben geben sie an und dokumentieren mit dieser lächerlichen Pflege des Selbstbilds. Weil durchsichtige Angeberei, ja. pflegen Sie noch das Bild dessen, wie wichtig für Sie die sexuelle Befriedigung ist. Also um diese Sorte Versöhnung mit der Welt, an der für Sie alles hängt, diese Sorte, ich kann mit der Welt um mir zufrieden sein, um diese Sorte Zufriedenheit zu erzeugen. Noch in der größten Einbildung bekennen Sie, dass die Versöhnung mit der Welt für Sie am Sex hängt. Gut, das ist jetzt eigentlich bloß noch eine Ausleitung aus dem ganzen Gedanken, weil das ist quasi der Übergriff im Ideellen der wirklich Massenkultur ist.
Das ist doch eigentlich noch viel allgemeiner, das passt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber doch zu diesem einen speziellen Punkt, dass da jedes Interesse verkommt zu einem Selbstbeweis.
Ja.
Das kann der Sport sein, das kann alles möglich sein, es kann auch Agitation sein oder sowas.
Ja, die hauptsächlich.
Wenn du mal fragst, was gibt's ja.
Hast du da jetzt noch einen Gliederungspunkt speziell zum Feminismus oder ist das jetzt
ich wollte
kurz anschließen an das, was sie gesagt hat. Auch da kann man wieder sagen, so richtig vollendet ist dieser Selbstbeweis dann doch erst, wenn es der Beweis gegenüber anderen ist.
Ja, natürlich, das ist ja immer beides. Das ist immer der Selbst und der taugt ja nur was, wenn du das erwidert bekommst. Sonst taugt er ja auch nicht.
Zu dem, ich weiß schon, dass es falsch ist, aber die Logik von dem Gedanken, den kann ich noch, da hätte ich eine Frage dazu. Die Feministen haben an dem Tag der Frau eine Demo gemacht und da waren auch Linke da, die ein Plakat gehabt haben mit die Geschlechterbehandlung der Frau ist eine Systemfrage und deswegen kämpfen wir gegen das System. Und das System war dann komischerweise festgehalten als, das ist eigentlich das Schlimme, ist das Patriarchat. Und mir ist das, also komisch ist, also falsch ist mir schon aufgefallen, ist ja das, erst vom Kapitalismus zu reden und dann gleich das Patriarchat als Ursache von schlechter Behandlung der Frau zu bezeichnen. Aber was da überhaupt für Fehler dahinter steckt, diesen Titel zu verwenden, das habe ich noch nicht so richtig.
Wenn Sie vom System reden, sind Sie doch schon weg vom Kapitalismus, dann haben Sie sich doch schon einen anderen Reinwort gemacht.
Ja, ich habe
gedacht, naja, das wäre ja erst noch die Frage. Ich meine, bei System, das kann man fragen, was meinst du denn? An welches denkst du denn?
Ja, mein erster Gedanke war, Patriarchat als Titel löst doch das, alle Gründe, die jetzt heute Thema waren, irgendwie auch in, da ist die psychologische Stellung des Mannes zur Frau der Grund.
Ja, zunächst mal müsste man ja sagen, das ist das Urteil Männerherrschaft.
Ja,
Männerherrschaft.
Der lateinische Titel hat er ja.
Es gibt so wenige Frauen.
Ja, und Männerherrschaft ist jetzt halt ist quasi eine neue Theorie. Die Männer herrschen. Und die würde ich erst mal sagen, das ist jetzt von dem, was jetzt heute Abend über das ganze ökonomische Zeug erzählt worden ist, aber auch aus ganz anderen Zusammenhängen ist doch klar, nichts davon stimmt. Das ist eine verkehrte Abstraktion. Die Schlechterbehandlung der Frau, die an drei verschiedenen Stellen heute angesprochen worden ist und die an den drei verschiedenen Stellen ganz unterschiedliche Gründe hat und auch unterschiedliche Subjekte. Ja, wenn ich sage, ein Unternehmen stellt Frauen zu den und den Bedingungen ein, dann ist es selber überhaupt kein Geschlechtsträger des Unternehmens. Ob das eine Frau ist, die Personalchef ist, oder ein Mann, davon war überhaupt nicht die Rede. Wenn da ein ökonomisches Herrschaftsverhältnis existiert, dann hat es mit dem Geschlecht des Trägers davon einfach nichts zu tun. Bei den familiären Verhältnissen, naja, da ist wenigstens so viel dran, dass das gegenüber ein Mann ist.
Falls er der Alleinverdiener ist.
Naja, wenn er halt überhaupt das Problem ist. Wie auch immer. Da ist es immerhin ein Mann. Aber ist denn die Familie überhaupt ordentlich charakterisiert? Mal im Vergleich zu dem, was ich heute Abend dazu gesagt habe. Wenn man sagt, naja, das ist eine Institution der Männerherrschaft. Das ist doch einfach nicht der Fall. Die Notwendigkeiten und die Übel dieses kleinsten Sozialverbunds, die haben Gründe ganz woanders als im Geschlecht des Mannes, der ein Teil der Familie ist. So, also insofern ist es doch eine verkehrte Abstraktion. Eigentlich ist es der Gedanke, die Frauen werden schlechter behandelt, und wenn die Frauen schlechter behandelt werden, dann muss ein Subjekt der Schlechtbehandlung quasi das Gegenüber der Frau sein. Also was analog ist zum Geschlecht der Frau, na, das, dann ist das eben das Geschlecht des Mannes. Und das ist das Bild für alle Schlechtbehandlungen ist, dass die Männer herrschen würden. Und das, aber erstmal muss man sagen, das stimmt einfach nicht. Fertig. In Deutschland gibt es alles Mögliche und da kann man viel kritisieren, aber es stimmt einfach nicht, dass die Männer herrschen.
Wir reden auch hier über einen modernen Kapitalismus und nicht über vorkapitalistische Gesellschaften oder was weiß ich, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo diese gesetzliche Gleichstellung ja auch noch gar nicht
gut und sogar,
also wo wirklich ja. Männer Vorrechte vom Gesetz existiert haben und wo auch die Sittlichkeit eine andere war, aber das, darum ging es jetzt nicht.
Kann man das überhaupt hinten hören?
Nein.
Nein. Ja, dann muss man ohne auskommen. Das Argument war, dass wir über die Gegenwart reden und nicht über frühkapitalistische Formen, die vielleicht bis im letzten Jahrhundert, wo die Rechtsstellung der Frau noch anders war. Da kann man immerhin sagen, na gut, die Frau ist als Geschlecht rechtlich, wirklich herrschaftlich anders eingeordnet gewesen. Da stimmt es. Und das ist jetzt zurückgenommen durch die ganzen Rechtsveränderungen. Und die Rede war heute ja überhaupt davon, dass auch auf der Basis in der Sache sich so wenig geändert hat.
Ja, aber das stimmt doch nicht, wenn du das so einordnest, die schlechter. Das stimmt doch jetzt nicht, wenn du so einordnest, diese Ungleichbehandlung durch das Recht, das ist doch auch nicht die Ursache darin, dass Männer geherrscht haben.
Nein,
insofern
kann man auch nicht sagen, die Vergangenheit ist ein schönes Beispiel fürs Patriarchat, aber die Gegenwart ist es nicht mehr. Das war überhaupt das Schräge des Bezugs. Ja, das waren halt, da kam noch viel der Familie von anderen Verhältnissen her. Na gut, und dann war die ganze Rechtsordnung, die war ausgerichtet auf eine andere Arbeitsteilung in der Familie oder auf eine andere Familien und damit dann auch daraus ergeben sich andere Rechtsstellungen der Familienmitglieder. Vielleicht muss man an den einen Punkt noch erinnern. Sogar das Wort Unterdrückung der Frau in den Rollen, die sie in dieser Gesellschaft spielt, ist eine Kategorie, da gehört eigentlich dazu, dass die Frauen die nicht mehr billigen. Ansonsten sind es halt Rollen. Es ist so auffällig bei Sitte, also mal ein Vergleich. Die Muslima, die mit ihrem Kopftuch rumläuft und deren Ehre von männlichen Familienmitgliedern bewacht wird, die nicht ohne männliche Bekleidung aus dem Haus geht, die wird bei uns für das Dokument von Frauenunterdrückung genommen. Der nimmt man einfach um keinen Preis ab, wenn sie sagt, sie fühle sich unter ihrem Kopftuch eigentlich frei. Das wären ihre Sitten und sie identifiziert sich mit ihnen. Die deutsche Frau, die einen Mann hat und einen Beruf und Kinder und sich an den drei Arbeitsebenen, die sich daraus ergeben, zu Tod arbeitet, der nimmt man sofort ab, wenn sie sagt, das ist mein Leben und ich will es so. In beiden Fällen hat man eigentlich nicht so Unähnliches vor sich. Natürlich verschiedene Sitten. Aber in beiden Fällen hat man die Unterordnung des Individuums unter die Sitte vor sich. Und die Unterordnung unter die Sitte, das heißt Unterordnung unter übliche, verbreitete, weil notwendige Weisen, das Leben unter bestimmten ökonomischen Lebensbedingungen zu bewältigen. Und diese Unterordnung ist in jedem Fall die Einheit von Freiheit und Unterordnung. Bei der Deutschen genauso wie bei der islamischen Frau. Immer ist es die Einheit von Freiheit und Unterordnung. Sie ist frei, wenn sie im Rahmen ihrer Sitte lebt und die für den Rahmen hält, in dem sie ihr Leben halt abwickeln will. Umgekehrt hier. Sitte ist nichts anderes als diese allgemeine Unterordnung, die dann akzeptiert und gelebt wird und deswegen gar nicht als äußerliches Oktroi, nicht als einfache Forderung des Staates existiert. Oft auch nicht in Gesetzen formuliert ist, also im Sinn von du musst, und dennoch eine große Verbindlichkeit für die Einzelnen hat. Und von sowas, von diesen notwendigen Lebensformen war jetzt heute die Rede. Das war das, was erläutert werden sollte. Es gibt diese verbindlichen, gar nicht gesetzlich vorgeschriebenen, aber doch für die Leute ziemlich unausweichlichen Lebenswege und Selbstauffassungen, in denen sie sich bewegen, weil sie den Anforderungen ihrer Existenzbedingungen entsprechen wollen. War jetzt dieses Unterdrückung der Frau, ich meine, weil mein Stichwort, bloß das Stichwort von vorhin, Unterdrückung der Frau. So richtig als Unterdrückung wird die Rolle als Hausfrau und Mutter empfunden, seitdem die Frauen berufstätig sein wollen und die Selbstständigkeit und auch die ökonomische Unabhängigkeit von den Männern wollen. Solange sie das nicht gewollt haben, hat es niemand für eine Unterdrückung gehalten. Die Unterdrückung ist, das Urteil Unterdrückung ist ein Ergebnis dessen, dass die Frauen als gleichmäßig berufstätige, selbstständige Geldverdiener selbstständig in der Gesellschaft stehen und von da aus auf die Rolle blicken, die sie als Hausfrau und Familien und Mutter und eben Frau an der Seite des Mannes nach wie vor spielen. Das ist die Triebkraft der feministischen Bewegung, dass die Frauen ins Berufsleben gezogen worden sind. Übrigens nicht, weil sie es verlangt haben im Ersten. Im Wesentlichen über die großen Kriege. Ja, da wenn die Männer alle im Feld waren, dann haben die Frauen auf einmal gemerkt, dass auch Frauen Telegrafenämter bewältigen. Sind die Frauen in die Arbeit reingezogen worden und drin und selbst Geld verdienend und in der Rolle objektiv selbstständig sein, das reibt sich dann mit dieser Einordnung in die Familienrolle. Eigentlich ist das die große Triebkraft der ganzen Bewegung, und insofern ist sie wirklich, die ist selber ein Produkt des kapitalistischen Fortschritts. Wir machen mal einen Schluss und später noch zu dem ganzen Ding mit Kampf um mehr Respekt können wir dann noch reden, aber erstmal an der Stelle.
Männerherrschaft, da wird ja gern auf gezeigt, auf wie viele tief in höheren Ämtern, wie viel sind auf gehobenen Positionen. Und das meint ja dann gar nicht einfach nur, und wenn das mehr sind, dann haben halt relativ mehr von denen auch etwas davon, nämlich mehr Macht und mehr Vorteile, sondern dann ändert sich. Wird sich schon was ändern an dem, wie sie sie ausüben. Und das, also dieser Gedanke, der sich daran knüpft, der sich zum Beispiel auch an so eine Kanzlerschaft einer Frau knüpft und an die Familienministerschaft einer Frau und so weiter, womöglich an die Verteidigungsministerschaft einer Frau. Das ist auch das ist jetzt gar nicht einfach ein Irrtum, der kommt aus dem Verhältnis der Geschlechter, sondern das ist ein viel allgemeinerer demokratischer Irrtum, der darin besteht, dass man die Repräsentation eines Interesses mit der Durchsetzung dieses Interesses irgendwie schon halb oder ganz gleichsetzt. Und die Forderung, wenn die Frauen nur genug in den Ämtern der politischen und ökonomischen Macht repräsentiert sind, dann wird sich für alle Frauen, auch die, die gar nicht in diesen Ämtern sind, schon was ändern. Das ist ein Anwendungsfall dieser großen demokratischen Lüge und das ist oder Irrtums und dass es einer ist. Ein Irrtum und eben gar nicht wahr. Auch das lässt sich ja studieren, an dem, dass inzwischen in dieser Republik die machtvollsten Ämter von Frauen besetzt sind, ohne dass sich an den für den Rest der Frauen irgendwas groß ändern würde, beziehungsweise ohne dass sich überhaupt an dem was ändern würde. Und daran, das ist, wollte ich nur noch hinzufügen, auch das ist ein Fall davon, wie es den Irrtum Patriarchat, wie der eigentlich seine moderne demokratische Wurzel hat, woran er sich festmacht.
Ja, und wie du redest, und wie er sich widerlegt.
Und wie er sich selber
weil, widerlegt. Dieser Gedanke, weil viele Männer in den hohen Ämtern sitzen, ist die Macht männlich. Ja, dieser Gedanke, drehen wir ihn rum, wenn man mehr Frauen in die hohen Ämter bringt, ist die Macht weiblich. Ja, und was ändert sich? So rum nichts und so rum nichts. Die Macht hat er ganz, die Macht in diesem Land und ihre Zwecke und Anforderungen, die haben eine ganz andere Logik als die Logik der Geschlechter. Ja, ich will noch einen Abschlussgedanken machen, dann bin ich fertig. Die Bewegung, die dagegen protestiert, gegen diese Rollen der Frau, wo ich so ein bisschen die politökonomische und moralische Grundlage jetzt davon zeigen wollte, von den ungeliebten Rollen. Die politische Bewegung, die dagegen kämpft, eben der Feminismus, der fasst es alles immer wieder in zu geringe Wertschätzung der Frau. Sieht es immer als eine Fassung von nicht erbrachtem Respekt gegenüber den Frauen und wird an der Stelle eigentlich, an der Stelle, wenn sie unzufrieden mit den Ergebnissen sind, radikaler. Das ganze Gendern, wenn man sich mal überlegt, ja, und das ist unglaublich weit verbreitet, an den Unis sowieso, aber inzwischen auch in irgendwelchen Bundesbehörden und so, und natürlich in linken Kreisen schon gleich, dass man an jedes Wort, das irgendein menschliches Subjekt benennt, immer innen hinhängt, mit einem Sternchen, damit man deutlich macht, ist nicht in jedem Fall gehört hin, das innen. Und dann ist von Kapitalistinnen und so weiter die Rede. Was ist es eigentlich der Sache nach, des Innen? Es ist es dringend drauf, dass in jedem Satz oder an jeder Stelle, wo von Subjekten die Rede ist, der Frauen extra gedacht wird. Und zwar, kritisch ist man immer gegen Worte, die männliche Endungen haben, und natürlich historisch auch von männlichen Berufen zum Beispiel herkommen. Fleischer, Schreiner und so weiter, Bäcker. Und man tut so, als ob die Frauen aus den generellen Bezeichnungen ausgeschlossen wären und verlangt jetzt, man soll sich extra an sie erinnern, obwohl übrigens jeder versteht, dass wenn man sagt, heute protestieren wieder die Studenten, dass niemand meint nur die männlichen Studenten. Das meint nur derjenige, der meint, jetzt sind aber die Frauen nicht benannt worden. Und das wird dann verlangt, nämlich gebt zu, dass auch die Frauen eine Rolle spielen. Und das an jeder Stelle. Man merkt, das ganze Gendern ist ein einziges den Hut ziehen, ein einziger Respektsakt, der in die Grammatik lauter Wertschätzung für Frauen einbaut. Immer mit dem Gedanken, an der Wertschätzung würde es mangeln. Und da möchte ich sagen, das ist schon verkehrt, ist dieser Gedanke, an der Wertschätzung würde es mangeln. Schon deswegen, weil jetzt einfach zum Beispiel diese drei Felder, die ich da heute benannt habe, alle über den Kamm mangelnde Wertschätzung geschoren werden. Dabei haben die drei Fälle ganz verschiedene Gründe. Frauen sind unzufrieden und empören sich über die geringe Bezahlung, die Frauenberufe, sexuelle Übergriffe. Okay, aber zu sagen, alles drei kommt vom selben, nämlich von dem ausbleibenden Respekt, ist einfach verkehrt. Das ist nicht der Fall. Die haben ganz andere Gründe. Mangelnder Respekt ist ein Gedanke, der benennt nicht den Grund der Behandlung, sondern allenfalls beklagt er das Fehlen der Bremse bei der schlechten Behandlung. Ja? Warum die Frauen als Billiglöhner herhalten, davon ist nicht die Rede, aber die Bremse beim schlechten Behandeln, das würde Respekt gewähren. Was ist Respekt überhaupt für eine Scheißkategorie? Wo gehört die hin? Respekt gehört in einer Welt von Gegensätzen, wo es darum geht, Grenzen zu respektieren. Das ist das Einklagen dessen, dass, und es ist sehr zur bürgerlichen Gesellschaft gehörige Geschichte, dass in einer Welt von Gegensätzen, von Konkurrenten, dass jeder ein Recht auf das eigene hat, aber nur unter der Bedingung, dass er das Recht des anderen auf sein eigenes respektiert. Und insofern Grenzen anerkennt. Und in diesem Feld der akzeptierten, der zementierten Gegensätze, wenn man nämlich per Respekt die Grenze vor dem eigenen, worauf man selber ein Recht hat, fordert und den Respekt die Grenze am anderen gelten lässt, da zementieren beide den Gegensatz. In der Welt dieser zementierten Gegensätze bewegt sich die feministische Forderung nach mehr Respekt. Die lässt nach der Seite hin, wenn sie jetzt der Männerwelt Respekt verordnen möchte, oder anders ausgedrückt, meint alle Unbill, die die Frauen erleiden müssen, alle Ärgernisse, kommen davon, dass die Freiheit der Männer grenzenlos ist und dass der Freiheit mehr Grenzen gezogen werden müssten. Dann lässt die Bewegung, die so denkt und so fordert, auch die größten Ekelhaftigkeiten der Männer, als das sind halt deren Interessen stehen. Ja, ein bisschen wie das Argument mit dem Trieb. Die sind halt so. Das Perverse, erzeugt sein muss von irgendwelchen Umständen, dass Menschen Gewalt über andere genießen und darin sich beweisen, dieses Perverse wird als die Männer, das entspricht ihnen, die sind halt so, gelten gelassen, wenn man sagt, die sollen sich aber bitte im Zaum halten. Ja, im Zaum halten, das lässt immer stehen, dass da was im Zaum zu halten ist, nämlich genau das, was man ärgerlich findet. Und Frauen, die gesellschaftliche Rolle, die sie selber spielen müssen in dieser Welt, überhaupt nie als ihr Natur und Eigenart gelten lassen würden, lassen sehr unkritisch die Unarten der Männer als deren Eigenarten gelten. Eben dann, wurscht wie sie sich sonst erklären, aber dann, wenn sie sagen, denen müsste man mehr Grenzen ziehen, dann lassen Sie das als deren Eigenarten gelten, die Sie als solche gar nicht mehr weiter weder erklären wollen noch kritisieren. Jetzt fehlt noch eins.
Es gibt Männer, die, ja, genau, die ziehen sich den Schuh auch noch selbst an.
Richtig, das fehlt noch.
Mein Schwein fällt mir dabei ein.
Sag's gleich selber.
Die besiegen quasi den Vergewaltiger, der in ihnen drinsteckt. Die akzeptieren halt diese in Anführungsstrichen Theorie, die du gerade ausgeführt hast, dass alles am Männlichen liegt, und sagen, das ist total korrekt, aber ich muss immer darauf achten, dass ich das auch besiege.
Ja. Das ist das. Ja, das gibt es als Awareness-Programm. Als richtige Moralität zwischen den Geschlechtern, die Beteiligten sich Awareness, also Wachsamkeit, aufpassen, vorschreiben, und zwar aufpassen darauf, dass man den anderen, die andere ist natürlich in der Regel gemeint, nicht verletzt. Und wie du sagst, gerade Männer, die zur Unterstützerszene der feministischen Bewegung gehören, gerade Männer, also die mit Vergewaltigung oder Übergriffen oder überhaupt Unarten gegen Frauen nichts zu tun haben wollen, bekennen sich dazu, dass sie immer aufpassen müssen, dass sie das nicht tun. Und wie der liebe Gott den reuigen Sünder viel lieber mag als den Gerechten, so mögen die Frauen, die Männer, die sagen, sie bewachen den Vergewaltiger in sich gut, viel lieber als diejenigen, die sagen, ihnen käme das sowieso nie in den Sinn.
Das ist überhaupt lustig, weil es was Antikritisches und Hermetisches hat. Dass es einen Grund für was geben muss, damit man ihn eindämmt, ist damit nicht einfach nur vom Tisch, sondern das ist selber so eine Stellung, wird dann selbst als männliches Gehabe kritisiert. Typisch Mann.
Ja, es wird hermetisch dadurch, dass man gerade durch die Abwesenheit des Kritisierten, also die Abwesenheit dessen, was man für Übergriff hält, wird gerade zum Beweis dessen, dass das einer ist, der es bloß nicht zugibt. Das ist das Hermetische an dem.
Was meinst du damit hermetisch, dass ich dir absichere gegen jede Kritik oder was?
Ja, hermetisch. Hermetisch ist, das ist ein Gedanke, für den gibt es keinen Gegenbeweis mehr.
Für den ist der ganze Vortrag ein einziger Nachweis des nicht nur Bezweifelns, sondern des Verleugnens des eigentlichen männlichen Charakters, nämlich der Übergriffigkeit. Und das ist das Hermetische. Der ganze Beweis ist, der ist gar keiner.
Weil einfach behauptet wird, es liegt in der Natur des Mannes.
Und wenn du es dagegen begründest, dann verleugnest du deinen, den in dir sein, die Eigenschaft, die du nun mal hast.
Nochmal eine Frage, was du denn dabei Gender und Respekt einfordern. Ich frage mich immer, ob man die Forderung nach Respekt oder die Forderung mitgemeint zu sein in der allgemeinen Rede, ob man die daran blamieren kann, dass sie dann letztendlich nicht die Verhältnisse umwälzen, die diese Respektlosigkeit da hergestellt hat. Also ob man einen Unterschied machen kann, einfach etwas als etwas einzeln, oder ob das dann automatisch schon daran blamiert ist, dass es nicht die Sache an der Wurzel trifft. Also kann man das nicht auch einfordern in dem Bewusstsein. Wahrscheinlich muss man aber trotzdem noch mehr machen, als es nur einfordern.
Aber das war nicht die Kritik. Das war nicht die Kritik, dass es praktisch nichts bewirkt. Das ist oder mindestens mal ist das nur eine Hälfte. Sondern gerade wenn du sagst, die Forderung nicht gemein zu sein, wenn über was Allgemeines die Rede ist, dann ist es, dann ist das erste Argument gewesen, die Forderung muss man nicht stellen, weil die erfüllt ist im Deutschen dadurch, übrigens im Unterschied zu anderen Sprachen, die generischen persönlichen Substantive mit der weiblichen Form ausüben, also das war doch das Beispiel. Wenn jemand sagt, es hat eine Studentendemo gegeben oder die Arbeiter haben protestiert oder Lehrer werden in diesem Land überbezahlt, dann musst du, um die Forderung zu erheben, ich möchte als Frau oder die Frauen sollen doch bitteschön auch mit angesprochen und mitgemeint sein, eigentlich musst du bestreiten, was die sprachliche Sitte zumindest bis neulich gewesen ist, nämlich, dass man so geschlechterübergreifend alle Exemplare der jeweiligen Gattung mit meint. Also die Forderung kommt nicht daher, dass wirklich einer ausgemischt war und das führt zu sonst was, sondern das Umgekehrte. Alle wirklichen Schlechterstellungen, schlechter Behandlungen bis hin zu was weiß ich für Gemeinheiten auf diese Abstraktion, da wird denen der Respekt versagt, den der Rest der Welt, nämlich die männlichen Subjekte, genießen. Da wird die Forderung nach Respekt selber zum Fahndungsgesichtspunkt, wo es sich dingfest machen lässt, dass das der allgemeine Grund ist. Und dann kommt erst der Schritt, von dem du sagst, okay, vielleicht ist das noch nicht der ganze, aber es wäre doch schon einer. Auch übrigens immer wie Respekt. Den gibt es überhaupt gar nicht anders als in seiner Demonstration. Und dann ist es das auch. Das Gutziehen, das extra mit ansprechen, getrennt davon, was man dann zu sagen hat und wie. Aber ich meine nochmal, der Ausgangspunkt ist dieser Fehlschluss, wenn Frauen hier schlechter vorkommen in der Gesellschaft, dann werden sie nicht für voll genommen. Das ist ein schlimmer und verharmlosender Fehlschluss. Und der macht sich auf die Suche, getrennt von allen wirklichen schlechter Behandlungen, wo man das, sie werden als gleichwertige Subjekte nicht für voll genommen, sie werden irgendwie aus dem Kollektiv der Erden werden Subjekte ausgegrenzt, wo sich das Ding festmachen lässt. Es ist doch genau umgekehrt, sie werden sehr wertgeschätzt in allen Rollen, die man ihnen aufdrängt. Die Frauen schlecht zu behandeln, das hat hierzulande zum Beispiel zum Sprachdenkmal der alleinerziehenden Mutter geführt, wo niemand sagt, das ist doch ein Scheiß, sondern jeder weiß, wenn man das Substantiv mit dem Ding davor in den Mund nimmt, dann ist das ein Ehrentitel und nicht die Abwesenheit von Respekt.
Ich dachte, der Anfang dieser Sprachpolitik ist nicht bei der Sprache anzusetzen und dann abzuleiten, ja, die Sprache sieht so aus, also wird wohl jemand nicht gemeint sein. Und ich dachte, der Anfang ist eine sehr reale Erfahrung, also nicht gemeint zu sein in einem Raum, wenn Männer reden und so weiter. Nur als Beispiel. Also das ist ja eine echte Erfahrung, die ständig gemacht wurde. Und ich dachte, daher kommt dann halt der Impuls, okay, vielleicht muss man mit der Politik über die Sprache dahin gehen. Also wie an Deutschland auch immer das ist.
Aber das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist nicht, was du jetzt sagst, das ist nicht die praktische Erfahrung, sondern das ist eine Interpretation. aller praktischen Erfahrung.
Das ist nicht deine praktische Erfahrung.
Was ist das für eine praktische Erfahrung?
Aber schau mal, da muss man sich doch, Stelle muss man sich doch fragen. Naja, jetzt wird gesagt, das ist doch eine praktische Erfahrung. Man ist in einem Raum und dann ist man als Frau nicht gemeint. Wenn andere, ich weiß ja nicht, über was ihr da geredet habt. Aber man muss sich doch entscheiden, wenn man jetzt beurteilen will, was ist von diesem Gendern zu halten. Dann ist einfach die Frage, welche gesellschaftliche Tatsache, welchen Umstand will man denn ankreiden? Also woran stört man sich eigentlich? Und was hat man dagegen ins Feld zu führen? Wenn man sagt, ich leide darunter, dass, wie du jetzt gerade vielleicht, weil ich dich nicht zu Wort kommen lassen kann, wenn jemand sagt, ich leide darunter, dann sagt man halt, jetzt halt mal die Schnauze, ich will jetzt hier auch mal was sagen. Oder redest du mich gar nicht an? Wenn das Problem ist, dann ist das die einfache Lösung dafür. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem ganzen Zeug, von dem heute Abend die Rede war, da muss ich sagen, die Schlechterbehandlung der Frau in der Ökonomie, bei der Bezahlung, in der Frage, was für Berufe kommen für sie überhaupt in Frage, und dann auch noch bei dem ganzen Feld, die Frau wird Opfer von Anmachen, Übergriffen und Schmieren. Wenn man sagt, daran stört man sich, da finde ich das die Forderung in der Grammatik, die Korrektur anzusetzen, sowas von lächerlich.
Ja, ich muss genau bestätigen, das, was beide sagten. Aber auf Deutsch ist schwierig für mich, ist meine dritte Sprache. Aber es ist so, ich fühle mich gar nicht runtergeworfen wegen das Wort Fußgängerzone. Fußgänger, und das wird geändert. Es wird geschrieben Fußgänger, Fußgänger in Sonne. Und dann sind die nur auf einem Bürgersteig, jetzt Bürger und Bürgerinnensteig. Das macht mich nicht irgendwie, dass ich fühle mich nicht respektiert, gar nicht. Aber ich habe ein Abitur 1 mit Sterne, volle intellektuelle Musikpreise und bla. Aber ich war Mutter und jetzt in einer Scheidung bin ich in einer schrecklichen Situation. Ja, und mein Mann hat ihr Unterhalt nur gestern bezahlt. Ja? Und die Situation ist absurd. Und mein Sohn hat einen Krebs. Weil was ich durchmache, weil ich hier irgendwie eine Mutterpause hatte und jetzt nicht die Karriere von meinem Mann habe und das Geld. Und die Macht, die er hat in Karriere und verschieden, dass das hier diskutiert wurde und dass wir beide können besser auf Deutsch sagen. Ich kann total bestätigen. Ich habe eine sehr schwierige Situation im Moment, trotz Abitur 1 und Verschiedenes. Ja? Aber das Wort Fußgängerzone ist bestimmt nicht die Art, wie ich als Frau und Mutter geholfen werde.
Ich wollte sagen, bei dieser Forderung nach Respekt, es ist ja mal gesagt worden vorhin, der Fehler bei der Forderung nach Respekt, der besteht darin, dass man ganz eindeutig was dingfest macht, was quasi eingebremst und eingezäunt gehört, aber sich quasi nicht den Grund der Schlechterbehandlung wirklich angreift und zum Thema macht, sondern eine Bremse fordert. Und wenn man behauptet, der Grund würde darin bestehen, dass die Bremse fehlt, dann täuscht man sich. Das ist vorhin mal zum Respekt gesagt worden. Bei dem Stichwort Bremse, da soll ja wenigstens noch was eingebremst werden. Wer es für die entscheidende Frage hält, wie in der Sprache gegendert wird, der dokumentiert damit, dass ihm viel wichtiger ist, dass an jeder Stelle, ihm oder ihr, dass an jeder Stelle der Hut auf jeden Fall gezogen wird. Es ist einem an der Stelle wichtiger als die Frage, was das eigentlich bringen soll, gemessen an den Problemen, die man als Frau hat.
Überhaupt nicht
wichtig,
eher oder weniger wichtig.
Ja.
Ein kleiner Punkt, der aufsieht.
Ja, und wenn man da schon sagt, das ist nicht weniger wichtig, dann finde ich das...
Ich kriege ein bisschen unernst,
gemessen an dem, worüber heute Abend geredet wurde.
Also es ist einfach so, dass ich denke, dass wenn ich irgendwie in der Apotheke stehe und man wird gefragt, was hat denn der Arzt gesagt, dann sieht er vielleicht Männer, Frauen, was auch immer, aber ich glaube, die Mehrheit und vor allem Frauen sehen Männer. Und es ist einfach so, Sprache ist nicht nur Sprache, es macht was mit der Gesellschaft. Und es ist so, dass dann auch einfach, wenn man als Frau immer gesagt wird oder das Gefühl hat, es sind Ärzte, es sind, keine Ahnung, Politiker. Und es ist auch in der Tagesschau, es ist überall, wird es so gesagt, dann sieht man Männer und sieht nicht sich selbst.
Also ich finde das so richtig rangetragen. Jetzt, da fragt eine Apothekerin, weil sie wissen will, ob du über das Medikament aufgeklärt bist oder ob sie noch dich darüber aufklären soll, was du schon gesagt bekommen hast darüber. Und das Einzige, was du hörst, ist Arzt oder Ärztin. Das ist so richtig rangetragen an diese Situation.
Es geht ja nicht um die spezielle Situation in der Apotheke. Es geht ja um, es ist erwiesen, dass Sprache Denken mitformt und einfach darum geht. Es geht nicht um Respekt oder irgendwas, es geht um Sprache, die Denken formt. So. Und das schließt sich auch nicht aus. Also man kann sie kritisieren und man kann sagen, das ist nicht besonders wichtig, aber es kann ja ein Zahnrad sein. Es schließt sich überhaupt nicht aus, dass irgendwie andere Sachen wichtiger sind, aber das vielleicht auch wichtig ist. Und wenn es manchen stört, oder es ist auch, es gibt Studien, die auch gezeigt haben, dass auch bei Kindern schon, wenn man von Ärzten redet und die sollten es malen, dann malen die Männer. Und wenn man aber Ärztinnen oder wenn es da andere Wörter für gibt, dann malen sie halt auch Frauen. Also es ist einfach, es geht darum, dass das Denken sich über Sprache verändern soll. Und dass man da andockt, auch unter anderem natürlich nur. Da finde ich, da spricht nichts dagegen, das schadet auch niemandem. Also ich finde, dass wir uns hier eher unnötig aufhalten.
Nein. Wartet mal. Jetzt lass mich. Ich will auch mal wieder.
Ich will mal sagen, was das Reaktionäre daran
ist. Seid mal leise,
glaube ich dir den Fakt nicht. Zweitens will ich aber, dass euch dazu immer der Arzt oder die Ärztin einfällt oder Politiker und oder sonst was. Das legt von dem einen Zeugnis ab, was auch ganz am Anfang schon mal gesagt worden ist. Wer es schlimm findet, dass man bei den akademischen medizinischen Heilberufen von mir aus wegen sprachlicher Irrtümer oder wegen Irrtümern der Zuordnung, die angeblich die Sprache nahelegen tät oder so. Wer das schlimm findet, dass man da immer an Männer denkt, der geht von einer Hochachtung für diesen Beruf aus, die kann ich zum Beispiel auch gar nicht einfach billigen. Warum ist denn das eigentlich schlimm? Und ihr sagt es ja gerade selbst, wenn man den Frauen quasi über die Sprache abspricht, dass sie mindestens genauso wahrscheinlich Ärztin sein können, die ein Rezept geschrieben haben, wie der männliche Arzt.
Ist das nicht dann ein anderes Problem, ist doch wieder ein neues?
Nein, das ist die Grundlage für das. Zu sagen, beim Arzt, also beim Ärzteberuf, entdeckt man, dass da die Frauen sogar schon sprachlich unterrepräsentiert sind. Weil man sagt, das ist aber wirklich ein ganz besonders ehrenwerter Beruf, der verdient Hochachtung und deswegen gehört es sich da nicht, dass man so tut, als ob Frauen ihn nicht erstens genauso gut ausüben könnten und womöglich sogar schon längst ausüben. Warum fällt euch das ausgerechnet da ein?
Also, ich lasst mich mal nochmal einsteigen mit dem anknüpfend an den ersten Punkt von vorhin. Er hat gesagt, das mitgemeint sein wollen, ja. Da ist die erste Antwort gewesen, Naja, wenn man nach der deutschen Grammatik geht, die Frauen sind mitgemeint. Es ist also schon eine besondere Sorte Aufmerksamkeit, eine besondere Sorte Verdacht, zu sagen, könnten wir eventuell nicht mitgemeint sein. Denn tatsächlich, sie sind ja mitgemeint, wenn von den Bäckern die Rede ist, die, was weiß ich, irgendwelche Gesetze befolgen oder missachten. Ob das Frauen oder Männer sind, ist da wurscht. Sie sind mitgemeint. Wenn man jetzt, sage ich mal, die Empfindlichkeit entwickelt, zu sagen, vielleicht bin ich doch nicht mitgemeint, weil es ja die männliche Form ist, dann steckt darin eine Theorie und die Theorie ist verkehrt. Und die will jetzt gar nicht drauf raus, malen Kinder, Männer, wenn Arzt heißt oder wenn es Schornsteinfeger heißt und nicht Schornsteinfegerin. Da will ich jetzt gar nicht drauf raus auf den Punkt, sondern ich will drauf raus, es ist dann doch die Theorie, dass alles Übel von der zu geringen Wertschätzung herkommt. Und das na gut, das überhaupt Übel, dass irgendwelche Übel von der zu geringen Wertschätzung herkommen. Und das halte ich einfach als Erklärung von insgesamt für verkehrt. Und da meine ich, sollte man nochmal drüber reden, über den Punkt. Ich meine, da stellt man die Welt auf den Kopf. Da nimmt man die Wertschätzung, die nimmt man für die Quelle der Bewertung. Und ich würde sagen, es ist wenn schon umgekehrt. Und es geht allen missachteten Schichten geht es so. Ne? Du kannst Asylanten sagen und dann ist Asylant ganz schnell ein Schimpfwort. Dann muss man wieder ein neues Wort erfinden. Die Amerikaner haben das gemacht mit den Schwarzen. Erst hießen sie Negro, dann war das zu nah an Nigger, das war ein Schimpfwort. Dann hießen sie Colored People, das war ein verschämter Rassismus. Dann hießen sie Blacks und Aru kommt da, bei den Schwulen ist ganz ähnlich, Aru kommt immer erst rein, wenn die verachtete Gruppe das Schimpfwort endlich übernimmt und sagt, okay, sind wir. Bis dorthin muss immerzu in kurzen Abständen immer wieder ein neues Wort gesucht werden, weil man meint, mit das gute Wort würde in irgendeiner Weise die Wertschätzung, die wirkliche Wertschätzung, die Stellung nämlich, die sie in der Welt einnehmen und die anderen ihnen lassen, verändern oder irgendwie positiv beeinflussen. Tatsächlich müssen die Wörter immer ersetzt werden, weil der gute Wille mit einem schönen Wort den verachteten Stand aufzuwerten nichts verändert hat und sich deswegen das gute neue Wort ganz schnell abnutzt. Also bedenkt mal, die wirklichen Rollen kommen nicht davon, dass die Wertschätzung zu gering ist. Und deswegen ist das Einklagen von mehr Wertschätzung auch überhaupt nicht geeignet, irgendeine Stellung zu verbessern. Getrennt von der Verbesserung aber, wenn ihr jetzt sagt, oder wenn du hast gesagt, naja gut, muss ja nicht gleich alles gelöst werden oder so, ne? Getrennt von irgendeiner Veränderung, muss man denken, was ist es dann eigentlich? Dann ist es wirklich das Billige, zur schlechten Lage noch hinzusetzen, aber alle Achtung. Das war quasi der Witz, den wir alle als Muttertag kennen. Ja, das ganze Jahr ist in der Arsch der Familie und muss jeden Dreck machen und am Muttertag sagen alle Danke und machen das Frühstück. Ja, diese Sorte dokumentierte Wertschätzung, die ist richtig, die gehört richtig zur Ausnutzerei der Menschen dazu. Die Arbeitgeber an Weihnachten bedanken sich bei ihren Arbeitnehmern, dass sie sich das alles haben gefallen lassen das Jahr über. Und so weiter und so weiter. Das kann die ganze Gesellschaft durchnehmen. Wenn du die Wertschätzung wirklich für die Quelle der Rolle hältst, dann täuscht du dich. Wenn du die Wertschätzung aber getrennt von der Rolle für eine tolle Sache hältst, dann optierst du für dieses billige Dementi der wirklichen Rolle, das es überall haufenweise zu haben ist. Und da meine ich nicht, dass man dann Denken damit verändert, sondern das ist gerade die notwendige andere Seite der Ausnutzerei.
Das ist noch nicht mal ein ganz kleiner Schritt zu was anderem, sondern das ist das Siegel. Das ist das
das Siegel auf das, was es gibt, egal wie man es selber meint. Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt, also ich habe ihn ja schon angesprochen. Und jetzt will ich ihn nochmal in Gänze ausführen. Es ist vorhin ganz am Anfang mal gesagt worden, zur Sittlichkeit gehört, dass die Leute ihre Chancen als Gelegenheit, also die Notwendigkeiten als Gelegenheiten begreifen. Und zwar erstens nicht nur für ihren privaten Materialismus, sondern zugleich dafür, sich als an ehrenwerter Stelle, sich als ehrenwertes Mitglied dieser Gesellschaft zu bewähren und zu beweisen. Jetzt wenn wir zum Beispiel, ich komme jetzt nochmal auf den Arzt zurück, man kann ja auch mal auf die Ärzte und Ärztinnenschaft so denken, also gerade die einem immer die Rezepte ausstellen. Das sind Geldgeier, die für jede Unterschrift Transferkohle kassieren von der nationalen Solidargemeinschaft der abhängigen Beschäftigten und sich ein Leben draus machen, von dem können die meisten, das haben die meisten jedenfalls nicht als Perspektive. Und sonst was machen. Will man da eigentlich mitgemeint sein, wenn von Arzt oder Ärzten oder Ärztinnen die Rede ist? Wenn man immer sagt, man will bei allem, was irgendwie ein Kollektivsubjekt oder ein Unterkollektivsubjekt ausmacht, bezeichnet, mitgemeint sein, dann lebt das von einer Hochachtung, erstens für diese Gesellschaft als Ganze, als einer Sittengemeinschaft, einer Arbeitsteilung, in der an jeder Stelle jeder jeweils seinen Beitrag leistet und deswegen auch die Gesellschaft ein Pluralismus von lauter Unterkollektiven ist, die zwar sehr unterschiedlich sein mögen, aber alle in ihrem Dienst an der Gesellschaft mehr oder weniger ehrenwert ist. Das ist unterstellt, wenn einem das einfällt und in dem Moment, wo einem das einfällt, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass einem nie oder einer nie etwas anderes einfällt, aber in dem Moment, wo das, jemand könnte nicht gemeint sein bei einem Pluralsubjekt, das für Schimpf und Schande hält, für eine Ausgrenzung, die nicht auf sich beruhen soll, dann lebt der Wille zur mindestens mal sprachlichen Eingrenzung von einer Hochachtung, die hat weder diese Gesellschaft noch irgendeins ihrer ehrenwerten Unterkollektive verdient.
Du hast total recht, aber ich glaube, du hast es zu einem Ding zugespitzt, was ich jetzt nicht Notwendigkeit sehe,
es
dahin zu leiten.
Ja,
ich habe ungefähr einen ähnlichen Gedanken, nur viel billiger gedacht, nämlich wenn man sagt, man muss doch nicht, was hat der Arzt verschrieben, sondern was hat der Arzt oder die Ärztin verschrieben, sagen, damit auch Mädchen sich vorstellen können, später mal Arzt oder Ärztin zu werden. Ja? Das ist doch die Idee dahinter. Und da hat er doch gesagt, wieso soll irgendjemand sich zum Programm machen, dass doch mindestens gleich viel Frauen Ärztin werden, wie Männer Arzt werden. Das ist doch, wenn man sich mal erklärt hat, worum es hier geht. Er hat es jetzt am Beispiel des Arztes ja alles ausgeführt. Vorher hatten wir, was? Hat er was dazu ausgeführt, was daran hassenswert ist. Wir haben es vorher an den anderen Jobs gehabt. Wieso soll man da eigentlich dafür kämpfen, dass es da gleichberechtigt viel oder dass jeder und jede sich jeden Job für sich vorstellen kann? Was ist das denn für ein Programm in der Gesellschaft?
Ich glaube, das ist auch ein Missverständnis in der Frauenbewegung, geht es ja nicht darum, die Klassenkampf zu starten. Ich glaube, das ist ja auch eine berechtigte Geschichte vielleicht.
Ja, vorher wurde es ausgeführt.
Aber da braucht man sich ja nicht wundern, dass es da nicht darum geht, jetzt einen Arzt Klasse zu kritisieren.
Ja, aber dann kann man etwas im Kopf, entweder sagt man, das, was heute besprochen wurde, als die Gründe für die Behandlung der Frau, für die Stellung der Frau, worin eigentlich?
Also wir haben doch darüber gesprochen, in was ist sie da gestellt? Und das ist die Scheiße. Dann kann man nicht gleichzeitig sagen, aber wenn man immerhin was an der Sprache verändert, dann ist es doch schon mal ein guter kleiner Schritt, weil es einfach was völlig anderes ist. Also die Argumente, das ist
ja egal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es vorhin dazu kam. Also es sind tatsächlich verschiedene Themen und es trotzdem nicht das eine verteufeln würde, aber natürlich sind die Argumente auch klar, dass das in eine falsche Richtung gehen kann. Ich schieße trotzdem vor, also in meinem privaten Gebrauch ist es so, dass wenn es halt eine Ärztin war, sagen wir Ärztin und damit bin ich dann zufrieden. So, ich stelle jetzt auch nicht wild rum, aber ich verstehe die Ursache. Also ich habe mich mal mit dem Gedankenmodell beschäftigt, was dahinter dieses Denken, dass man da vielleicht irgendwie was ändern kann auf dem Denken, also wie man das revolutionär benutzen kann, keine Ahnung. Vielleicht auch interessant, aber ein anderes Thema. Aber ich glaube, also deswegen fand ich das interessant. Aber nicht, weiß nicht, wie zu dem Thema es hier kam, aber natürlich sind es zwei verschiedene Sachen und kritisierenswert. Aber ob es so viel Trubel da gibt, auch, ja. Ich glaube, sind wir uns auch einig, dass es das
Wie gesagt, das ist halt die Frage, was einen stört und was man korrigieren will. Wenn man sagt, wenn ich bei einer Ärztin war, und dann sage ich hinterher dazu nicht Arzt, sondern Ärztin und dann ist die Sache doch in Ordnung. Ja.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich finde ja mal ein Beispiel der Sprachhygiene. Die gibt es ja schon ein Weilchen. Es gibt schon eine Weile die Idee, die in der Sprache, in der Anerkennung, in der Sprache vermittelt ist, wird sich was für diejenigen, die diskreditiert oder geehrt werden, was ändern. Und seit geraumer Zeit gibt es deswegen alle paar Jahre neue Worte für Kanake. Also Kanake war mal kein Schimpfwort. Neger auch nicht, dann war es Schwarzer, jetzt sind es eine schwarze Hautfarbe. Asylanten, mal gucken, wie in 2 Jahren oder 3, mal irgendwann sind dann vielleicht Geflüchtete auch wieder ein Schimpfwort. Nochmal auf das Argument von vorhin, das ist auch nochmal gefallen. Das Urteil über die Leute, die da diskreditiert werden, sprachlich, ist der Grund, weshalb dann am Ende der Titel als diskreditierend verstanden wird. Asylant, das Urteil über den Asylanten wird verstanden irgendwann bereits im Wort du Asylant, weil es als solches benutzt wird. Dann erkennt man bereits das Wort als eines, wo das Urteil bekannt ist. Über die wird geschimpft. Da ist mehr gesagt als nur, der ist halt geflüchtet. In ein paar Jahren ändert sich, wenn sich der Rassismus dazu nicht ändert, dann sind es halt die bösen Geflüchteten. Und dann ist halt der Geflüchtete das Schimpfwort. Du kannst an der andauernden Sprachhygiene, die betrieben wird, beobachten, die immer wieder das gleiche, nicht veränderte Urteil über die Leute, die Diskreditierung der Leute, laufend in die neuen Begriffe mit einfließt. Und an keiner Stelle die Sprache offensichtlich das Urteil über die Leute an der Stelle endet. Also,
es hat auch niemand behauptet, dass allein die Sprache jetzt irgendwas dieses, also einen kompletten Gesellschaftsumschwung bewirken wird.
Das hat aber auch was Konservierendes. Wenn man immer wieder sich darum schert, wie man die jetzt nennt, und das als wichtigen Punkt.
Wenn man eine erste Energie reinfügt, ist das klar.
Ja, oder einem von 10 Punkten sein, der ist alle gehen in die falsche Richtung.
Und ich will noch einen kleinen Punkt, es ist bloß wirklich ein Unterpunkt zu dem, was er vorhin gesagt hat mit den Ärzten und dass dadurch, dass in der Forderung, man möchte mitgedacht sein, also in der Bezeichnung, dass in der Forderung immer eine ganze Menge Achtung für den Stand steckt, bei dem man mitgedacht sein möchte. Das ist mir folgendermaßen eingefallen. Quasi die Vertreter des Genderns sortieren sich in ihrer Härte danach, wie sehr sie auch bei nicht geachteten bis unmöglichen Ständen aufs Innen bestehen. So schnell besteht man nicht auf
Bettlerinnen.
Naja, Bettlerinnen, also bei Bettler ist ihnen, das ist aber wenig, aber sagen wir mal bei Gefängniswärter, bei Folterer,
Mörder.
Bei Schmarotzerinnen. Ich will jetzt bloß sagen, ja, man merkt, da ist man nicht mehr so schnell und nicht so gern dazu bereit, weil natürlich da ein verachteter Stand einer ist, bei dem man mitgedacht werden will. Jetzt, wenn man es ganz streng macht als Frauen, vom Frauenstandpunkt aus, alles Männliche muss auch weiblich sein. Da wird man rücksichtslos und sagt, ich will auch Henkerinnen haben. Ja, merkt man, dass sich da reibt sich ein bisschen was. Und das, was sich reibt, ist das, was er gesagt hat, mit, dass da eine Menge Respekt vor dem Stand noch mit transportiert wird.
Aber kann man nicht auch sagen, also wenn man zum Beispiel sagt Arzt, dann weiß ich schon jetzt seit Jahrzehnten, dass genauso auch Frauen Medizin studieren und Ärztinnen.
Inzwischen sind ja eh mehr Frauen Ärzte ja, als Männer. Also jetzt lasst mich mal was zum Abschluss sagen. Jetzt, irgendwann wird es doch auch genug. Jetzt haben wir die längere und lebhafte Diskussion. Die haben wir nicht über die gesamte Objektivität der Rollen der Frau und die Gründe, auch nicht über die Ekelhaftigkeiten der Männer geführt, sondern die lebhafte Diskussion ist jetzt bei dem Gendern und bei überhaupt der Sprache wie werden Menschen benannt, bezeichnet und tut ihnen das was an oder setzt sie das zurück oder müsste man da sich nicht an die Nase fassen oder jedenfalls ein bisschen korrigieren. Nein, ist okay. Nein, ich will sagen, es geht doch nicht darum, ob man. Es geht mir um Folgendes. Man merkt selber, wie sehr jetzt die ganze Diskussion und ihre Lebhaftigkeit sich auf die Ebene dieses Ausdrücke für Wertschätzung wirft. Und wie sehr man dann doch meint, an der Stelle hätte man was Eigenes oder Besonderes oder hätte man was, worauf man aufmerksam machen muss. Und die Ebene der Wertschätzung, das ist die ideologische Zutat zur Welt, in der wir leben. Und da war ja vorhin viel gesagt drüber, ich will das nicht alles wiederholen. Aber man muss denken, eigentlich ist das lange die Abteilung Themaverfehlung. Oder jedenfalls bestenfalls Randbereiche des Themas. Okay, machen wir Schluss damit. Ja.